Viele Grüße aus Koruptistan, liebe Zuschauer. Schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer Sie diese Sendung sehen. Wir gucken heute auf unsere politisch-finanzielle, wirtschaftliche Situation. Die Frage ist nur, von welchem Land wir genau sprechen, weil ich glaube, der Korruptionsindex, der ist in vielen Ländern dermaßen im Argen. Also das ist der Titel für unsere heutige Sendung. Ich wünsche spannende Unterhaltung bei der neuesten Ausgabe von Tacheles mit Röper und Stein. Und jetzt fangen wir einfach an. Schön, dass Sie da sind. Grüß dich, Thomas.
Oh, moin.
Es ist schon wieder soweit. Wöchentlich jetzt. Seit wann machen wir das jetzt eigentlich wöchentlich? Ich weiß es schon gar
nicht. Irgendwann im Herbst, Oktober, oder was, ne?
Echt?
Oktober.
Okay.
Ist schon eine Zeit. Ja, doch.
Jede Woche. Immer wieder aufs Neue. Und wir gucken uns deine Themen an. Erstmal so das Wertebefinden. Wie ist die Stimmungslage?
Ja, sehr gut.
Sehr gut soweit, ja.
Also. Wie du im Vorgespräch erfahren hast, was ich jetzt öffentlich nicht heute. Du musst ja nicht alles wiederholen. Nein, alle gute Laune. Das Problem ist, das einzig Ärgerliche ist, ich muss heute wieder nach Moskau. Ich habe gar keine Lust. Aber meine Laune ist so gut gerade, aus privaten Gründen, dass ich sage, dann fliege ich auch nach Moskau. Also, ja, nee, gut. Also, Moskau ist, wurde vor 2 Tagen angefragt. Ich kann noch nichts erzählen, ich würde gerne. Die Prankster haben wieder zugeschlagen.
Vovan und Lexus.
Ja, die Telefonstreicher.
Okay.
Und da werden...
Wen hat's erwischt?
Sag ich nicht, darf ich nicht.
Okay. Ab wann erfahren wir das? Ab wann dürfen wir mitmachen?
Ich weiß es, ich muss gucken. Heute Abend, wenn ich im Studio bin, fahre ich, weil wir die Sendung rauskriegen. Aber, also die haben jedenfalls wieder zugeschlagen und fährt wieder ein Deutschlandbezug.
Ach.
Und wenn Deutschlandbezug ist, dann sagen sie, Thomas, du musst kommen, flieg nach Moskau ganz schnell. Und da haben sie ein bisschen was hochgenommen. Also,
wie heißt es dann, der Anruf? Komm, lass uns gemeinsam über die Deppen da drüben lästern, oder was ist dann da
der Anruf? Da ruft die Produzentin an und sagt, Thomas, schönen Gruß von Vovan und Lexus, die wollen dich übermorgen Abend im Studio sehen. Und dann sage ich, warum denn? Ja, kann ich noch nicht sagen, aber du musst kommen. Dann sage ich, okay, besorg mir die Tickets, ich komme rüber. So, und das heißt, ich muss jetzt gleich, wenn wir die Sendung fertig haben, wir sind also heute etwas unter Zeitdruck, muss ich direkt hier aufspringen und zum Flugplatz rennen. Und dann fliege ich rüber und dann ins Studio und dann irgendwie abends wieder zurück. Und dann bin ich heute Abend irgendwann auch echt fertig, aber ich werde dann Spaß gehabt.
Also die machen ja oft diese Gags und ich muss gestehen, ich bin da ein bisschen überfordert, weil normalerweise müsste man doch mittlerweile mitgekriegt haben, dass die beiden da...
Das haben die mir geschickt. Soll ich das mal schicken? Warte mal, muss ich mal suchen.
Da waren ja so viele, die da schon reingefallen sind. Wo ich mir denke, es muss doch eine IT geben, es muss doch irgendwo eine Security geben, Cyber Security geben, die sowas irgendwie abfängt. Aber da ist wahrscheinlich der menschliche Faktor dabei, dass das immer wieder klappt. Oder hast du es mitgekriegt? Es gab doch in Deutschland jetzt auch einen Skandal. Welches Ministerium war das jetzt, wo sie da über Signal quasi Passwörter abgefischt haben? Bis in die hohen Ministerien hinein. So nach Motto, hier ist die IT, kannst du mal bitte deine Passwörter bestätigen?
What? Ja, das sollen doch wieder die bösen Russen gewesen sein.
Ja, natürlich, wer denn sonst? Ja.
Ich suche das gerade, ich finde das jetzt nicht auf die Schnelle.
Ist doch wurscht.
Die haben mir das geschickt, die haben sich totgelacht, weil der Verfassungsschutz hat eine offizielle Warnung rausgegeben vor den Jungs. Der deutsche Verfassungsschutz hat tatsächlich eine offizielle Warnung rausgegeben vor den Jungs und allen gesagt, pass auf, das ist alles ganz böse.
Und trotzdem schaffen die es immer wieder, so einen Gag zu machen, ne?
Ja, weil nicht alle die Warnung dieser Verfassungsschutz.
Was heißt Gag, Thomas? Du darfst aber auch nicht vergessen, dass die beiden auch eine Patrone im Kampf der Propaganda sind, ne? So, also das ist schon auch wichtig auf russischer Seite.
Geh mal auf Telegram. Ich hab's gefunden.
Okay, Moment, wo sind wir denn hier? Bundesamt für Verfassungsschutz meldet. Link kopieren. Sollen wir uns das mal anschauen schnell? Öffnen.
Ich weiß, was ich jetzt kackfrech mache. Ich auch noch eine. Erzähl mal weiter.
Gemeinsame Warnmitteilung von BSI und BFV zum Schutz der Desinformation. Was ist denn das BSI? Das ist das Bundesamt für Strahlenschutz, oder?
Weiß ich nicht.
Nee, Sicherheit, das hat was mit Infrastruktur und Dingsbums zu tun. Schutzmann, der Prankster, das Prankster-Duo Wovan und Lexus aktiv und veröffentlicht regelmäßig neue Inhalte, unterschiedliche Rufnummern und Kontaktadressen, darunter sind auch die Nummern. Gehen Sie nicht auf Kontaktversuche ein. Das ist ja. Deutschland ist weiterhin eines der Hauptzielländer russischer Propaganda. Duo kontaktiert. Gleichen Sie Kontakte mit ihm ab. Aha, okay. Alles klar, ja, okay. Also, wie liebe gesagt, Kinder, geht nicht mit fremden Männern mit. Ja, so.
Ja, genau. Wobei, ich meine, was die machen, ich finde das eigentlich total geil. Also, eigentlich müssten die den Journalismuspreis kriegen, weil die holen ja Informationen raus, immer wieder, was hinter den Kulissen wirklich besprochen wird, weil die Leute dazu kriegen, offen zu sein. Eigentlich müsste das ein Journalismuspreis wert sein. Das ist, die machen das, was Journalismus ist. Die gucken oben auf die Finger und drücken da, wo es weh tut.
Und deswegen werden die beiden auch vom Staat aus protegiert oder in Russland oder halt unterstützt in einer gewissen Art und Weise. Oder ist das alles nur private Produktion?
Also inzwischen sicher nicht mehr. Ich meine, die haben eine Sendung im ersten russischen Fernsehen. Das, was die machen, kommt, ich glaube, wöchentlich im Abendprogramm, nachts um, weiß nicht, 10, 11 Uhr, keine Ahnung. Also wenn man das jetzt als Unterstützung nimmt, dass die eine Sendung da im staatlichen Fernsehen haben, dann haben sie die wahrscheinlich. Aber ja, ja. Die machen das tatsächlich auf eigene Initiative selbst. Die haben natürlich inzwischen, sind ja auch bekannt, also verdienen sich ja auch gutes Geld und haben dann natürlich auch einen gewissen Apparat hinten dran, inzwischen an Leuten, die ihnen zuarbeiten. Aber das, wie gesagt, wie lange machen die das? Seit über 10 Jahren, sind bekannt und dann kannst du ja auch von irgendwas leben, wenn du bekannt bist.
Einen, oder? Das heißt, einen politischen Gegner blöd dastehen zu lassen, das hat man schon immer ausgenutzt. Es gab es früher schon, dass irgendwo im alten Rom ein paar bezahlte Jubelperser im Publikum waren, um dann die Menge aufzustacheln. Ja, das ist also nichts Neues heutzutage. Das hat man schon immer eingesetzt, um eine Masse.
Natürlich.
In der Verhaltenspsychologie habe ich mal gelesen, du brauchst 4 Leute an strategisch wichtigen Punkten in deiner Menge und du kannst mit denen 1.000 Leute steuern letztendlich.
Kein Thema. Ich habe mich mit Farbrevolution beschäftigt, mit den ganzen Geschichten Maidan-mäßig. Da gibt's, also es kann man besonders schön sehen auf der Krim damals 2014, als die Maidan-Bewegung versuchte, auf der Krim Fuß zu fassen. Da gab es ja Unruhen. Da waren 4 Leute in der Menge. Die waren relativ groß mit deutlichen roten Jacken und die haben tausende Menschen koordiniert. Das kommt man dann auf den Aufnahmen auf die sehen. Das geht wunderbar. Das geht wunderbar.
Wir sind Herdentiere. Die meisten Menschen sind keine Alpha-Typen, die voranschreiten und irgendwelche Revolutionen vom Zaun brechen, sondern diejenigen, die halt glauben, sie sind einer guten Sache zugetan und dann einfach mitmarschieren. Fridays for Future, ja. Weißt du, so AKW, Anti-AKW und so weiter. Ja. Man hat es ja dann selten drauf, hinter das alles zu blicken, dass man da in dem Moment instrumentalisiert wird. Aber ist ja egal. Ich verstehe.
Ich find, die Jungs machen einfach echten Journalismus. Die holen Dinge raus, die man sonst nirgendwo kriegt.
Klar, und deswegen sind sie in diesem Propagandakrieg auch ein essentielles Mittel. Dann, ne? Also in Deutschland sieht man das wahrscheinlich etwas anders, aber ich kann es verstehen, dass die in Russland da mit ihrer Kunst, das muss ja auch eine
gewisse Kunst, Journalismus. Die holen Informationen raus, und zwar original. Es kann denen ja niemand vorwerfen, sie würden falsche Informationen.
Es ist haben. eine performative Art von Journalismus. Das muss man schon sagen. Das muss man können.
Aber,
weißt du,
das muss man können. Aber was sie machen ist, sie lassen die Leute reden. Das ist alles 1:1. Es ist keine Desinformation. Wenn die den Wadefuhl angerufen haben vor der Wahl, was der erzählt, das ist sein Problem.
Ja, natürlich.
Und wenn der glaubt, er redet mit Yermak, dann ist er eben dumm.
Weißt du, Kunst deswegen, weil zum Beispiel diese dummduselige Truppe da, Zentrum für politische Schönheit, die machen ja auch irgendwelche Aktionen mit ihrem Adenauer SRP und stören das Interview von der Weidel. Das ist zwar alles eigentlich Banane, aber es ist eine Art von Kunst, weißt du, oder dem Höcke da das Mahnmal vor die Tür zu zimmern und so.
Ja, aber das ist ja eine Art von Vandalismus, was die machen.
Ja, Vandalismus. Natürlich, aber es ist auch Kunst, weißt du, es ist irgendwo, könnte es auch in dem
Vandalismus als Kunst zu bezeichnen, habe ich Probleme mit. Das müssen wir gesondert diskutieren.
Ein performativer Akt, das ist alles, was ich sagen möchte. Dass die dämlich sind, ist was anderes, ja, so in dem Sinn.
Ja gut, ich meine, dann war auch Pussy Riot Kunst, die im Supermarkt gevögelt haben und sich tiefgefrorene Hühner in irgendwelche Körperöffnungen gesteckt haben.
Auch Video. Kunst, ja.
Ja, das ist gut, aber ich habe da ein anderes Kunstverständnis.
Ja, ich auch. Ich finde es auch ekelhaft, ganz ehrlich. Sie hat doch mal eine geschallert bekommen, als sie da in irgendeiner Kirche auf irgendwo draufgegangen.
Ja, das waren ja die, die dann eingesperrt wurden, weil sie auf dem Kirchenaltar, auf der Altar der wichtigsten russischen Kirche gemeint haben, sie müssten irgendeine Show abziehen. War toll, brachte sie ins Gefängnis, brachte ihn im Westen berühmt, die werden bis heute teilweise in Amerika noch bezahlt, weil sie so toll sind. Aber die hätten einfach das. Da wurde ja gesagt, dass der Zensurstaat Russland, weil sie gegen Putin, hätten sie es auf dem Roten Platz gemacht, hätte es keinen interessiert. Aber die haben auf der Kirche im Altar, in der Kirche auf dem Altar das gemacht. Und das ist in Russland eben verboten, weil sie in Russland sagen, du darfst keine Religion schlecht machen. Wir haben hier in Russland alle Weltreligionen. Und wenn du da anfängst, solche Sachen wie Mohammed-Karikaturen zu machen, kriegst du im Land Unruhe. Und dann, ne, so kannst du ja Land in den Bürgerkrieg stürzen mit so einem Scheiß. Und darum ist das in Russland als Volksverhetzung verboten. Also das Problem war nicht, dass sie gegen Putin waren. Das Problem war, dass sie den Scheiß auf dem Altar gemacht haben. Hätten sie nicht machen sollen.
Also wenn sie Auszüge der Tora oder des Koran sich irgendwie eingeführt hätten, dann hätten sie auch ein Problem bekommen, oder?
Ja, klar, klar. Aber sowas von. Das ist einmal in Russland, du darfst in Russland, darfst du nicht Hass zwischen Religion und Hass zwischen Ethnien. Da kennen die Russen keinen Spaß. Darum funktionieren auch Sachen wie Kasan, diese Stadt, wo so viele Moslems und Christen zusammen, wo ich mal ein Video gemacht habe mit Dominik damals noch, also das war irre, die haben alle nur von Respekt gesprochen. Also die Fremdenführerin war Russin, ihr Mann ist Moslem, die Kinder sind zweisprachig, tatarisch, russisch, ach so, dreisprachig, weil der Mann arbeitet mit einer kanadischen Firma, die haben zu Hause russisch, tatarisch und englisch für die Kinder. Zum Fastenbrechen kommt der Pastor vorbei und gratuliert dem muslimischen Mann. Und zu Weihnachten kommt der Imam vorbei, gratuliert der christlichen Frau und solche Sachen. Dann funktioniert's, dann geht's.
Der Imam?
Ja, der muslimische, klar.
Der Imam gratuliert der christlichen Frau. Moment, da habe ich jetzt.
Zu Weihnachten. Weil die sagen, wir sind zusammen, das ist nicht gegeneinander.
Ach so, trotz Weihnachten, ja, jetzt check ich's. Also, ja,
okay. Also in der Schule feiern sie, in der Schule haben sie, wie gesagt, Christen, Moslems und dann noch die anderen da, Schamanen oder was da noch ist alles. Und die feiern all diese religiösen Feste in der Klasse zusammen. Und dann funktioniert das, dann geht das zusammen mit den Religionen. Und das ist das, weshalb Russland eben so streng ist bei der Sache, kein Hass zwischen Religion und Ethnien.
Hier ist der Trend etwas anders. Da gab es gerade eine Umfrage. Ich glaube, im Öffentlich-Rechtlichen wurde das auch gesendet. Jugendliche Muslime wurden befragt, was wichtiger wäre, Scharia oder Grundgesetz, wenn es da einen Disput gibt irgendwo. Dann waren das sehr erstaunliche Aussagen, was wir da zur Kenntnis nehmen mussten, dass da ein Teil unserer neuen Mitbürger ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Grundgesetz und Ordnung hier haben, aber das ist ja nichts Neues, ne? Das ist ja. Seit 2015 Domplatte, Köln, sage ich da nur, seit der WDR da 3 Tage weggeschaut hat, wissen wir das eigentlich, was da passiert.
Ja, aber das ist eben in Russland anders. In Russland wird alles getan, dass die Religionen sich friedlich zusammen und dann wird eben auch zusammen gefeiert und so weiter und so fort. Und dann geht das plötzlich. Das ist eben, ne? Und bei das euch lassen solche Sachen wie Mohammed-Karikaturen oder, ne, oder eben auch Beleidigungen des Christentums, lassen sie bei euch zu und dann ist kein Wunder, dass bei euch knallt.
Das böse, böse Russland wieder, gell?
Ja, das ist ganz schlimm. Es ist zum Kotzen der Diktatur. Die Diktatur ist so scheiße. Gut, komm, lass uns arbeiten.
Ich muss Apropos Russland, lass uns gleich nach Korruptistan schauen.
Das ist aber um die Ecke von Russland.
Okay, wir sprechen über korrupte Machenschaften und wie es da ausschaut. Gibt es eigentlich ein Land, das nicht korrupt ist? Weil ich glaube, das ist auch ein Problem, das in Russland stattfindet. Ja. Überall.
Bestreite ich ja keinen.
Wo Macht ist, ist auch Korruption. Ja,
der Punkt ist ja wieder Korruption. Ne? Also in Russland geht man wie es dagegen vor. Bei euch ist ja Korruption erlaubt, nennt sich Lobbyismus.
Das wird staatlich gefördert. Das ist der große Unterschied, ja. Oder, wie am ersten Beispiel des ersten Artikels zu sehen, auch als Staatsmaxime vielleicht sogar, neue Tonbänder des Mindic-Korruptionsskandals in der Ukraine veröffentlicht. Okay, also da müssen wir jetzt 2 Sachen machen. Erstmal, was ist da genau passiert? Wer ist der Herr Mindic? Und zweitens, warum jetzt plötzlich Druck aufgebaut wird auf Mr. Zelensky? Hilf uns da mal.
Mal ganz kurz. Also, Mindic, wenn du dich erinnerst, wir hatten im November Mindisch war die Geschichte, Korruption. Da wurde im November kam raus, wir haben das damals oft behandelt, das ist eine Ukraine, da kam Tonbänder raus, dass Leute besprochen haben, wie man aus einer staatlichen ukrainischen Firma 100 Millionen klaut. Die Firma sollte mit dem Geld eigentlich, das kam aus der EU, sollte die Firma die Energieinfrastruktur in der Ukraine reparieren und so weiter und so fort. Und da haben einige Leute zusammengesessen und 100 Millionen geklaut. Mit falschen Abrechnungen und so weiter. Und das war Selenskys engstes Umfeld, seine guten alten Freunde. Naja, der Mindic selbst, der Mindic war das Zentrum der Geschichte. Das ist ein ganz alter Kumpel von Selenskys seit 20 Jahren. Und der Mindic ist dann, hat einen Tipp gekriegt, ist nach Israel geflohen. Das ist der bis heute unangetastet. Aber eben andere hatten in der Ukraine mehr Probleme. Riesenskandal eigentlich. Wollte man bei euch nicht wissen, weil ist ja blöd. Ukraine ist ja gut. Da können sie dann auch europäisches Geld klauen. Hat die EU auch nicht interessiert. Ja, und da ist jetzt, sind neue Bänder gekommen. Da ist jetzt rausgekommen. Die haben ja auch den Verteidigungsminister damals ausgetauscht, kurz vorher. Der Umarov ist ja gekommen. Der Umarov wurde ja gelobt. Endlich ein Korruptionsbekämpfer als Verteidigungsminister. Der Korruptionsbekämpfer hat neun Luxusimmobilien in den USA.
Nein.
Ja, das muss das nicht so eng sehen. Und der Korruptionsbekämpfer ist jetzt also das neue Bänder gekommen und da ist jetzt rausgekommen, ja, der Korruptionsbekämpfer als Verteidigungsminister hat blöderweise mit dem Mindic auch bequatscht, wie man denn so schön minderwertige Schutzausrüstung fürs Verteidigungsministerium kaufen kann und da schön Geld verdienen. Ja, heute ist der Herr Mindic, ist der Herr der Umarov übrigens der Leiter von Selenskys Präsidialbüro. Ja, die kriegen jetzt nochmal 90 Milliarden. Man muss ja, man braucht mal frisches Geld und so. Also auf jeden Fall, der Punkt ist, dieses Band ist rausgekommen und gibt es in Deutschland auch wieder keine Meldung. Ne? Kam Mittwochmorgen, in Deutschland nichts gesehen darüber. Und der Witz ist, das scheint dieses Mal wohl auf Veranlassung der EU gewesen zu sein. Die hat nämlich an den 90 Milliarden Kredit, liest man bei euch nicht, aber das sieht man so bei Sachen wie Bloomberg oder Politico, da kommen die ersten Meldungen, aber das gibt es wieder nicht auf Deutsch. Oder vielleicht irgendwann mal abgeschwächt. Und der Punkt ist, die EU stellt Forderungen für die 90 Milliarden. Die will also zum einen jetzt, dass die Ukraine Steuern erhöht. Und zum anderen will die, da ist jetzt die Details nicht bekannt, das ist aus der Ukraine gekommen. Es ist wohl so, dass die EU auch konkret fordert, dass gewisse Behörden umstrukturiert werden in der Ukraine und unter die Kontrolle der EU kommen. Das ist also wie das NABU, das ist ja das Antikorruptionsbüro der Ukraine. Das hat ja Biden damals 2016 oder 15, 16 gegründet. Das heißt, in der Ukraine werden große Korruptionsfälle nicht mehr von der Staatsanwalt behandelt, sondern da gibt es das NABU für. Und das haben die USA gegründet unter Biden. Und dieses NABU wird von den USA kontrolliert. Und da kam ja damals im November auch die Mindic-Spender her. So, und nun hat die EU offensichtlich gefordert, oder fordert die EU offensichtlich, dass für die 90 Milliarden eben auch gewisse weitere Behörden, genannt wurden sie noch nicht, aber ukrainische Abgeordnete haben da schon was zu gesagt, dass die EU eben die Bedingung stellt, diese Behörden unter Kontrolle der EU zu stellen. Und da sagte dann einer, er sagte zu ukrainischen Medien dann, ja, der Selenskyj ist dann eigentlich nur noch Grüß August.
Aha.
Dann hat die EU die Fäden in der Hand. So,
Aber
bin ich mal gespannt, was da weiter rauskommt,
das wollte ich gerade
wo man
fragen, was
geht.
für eine Chance hatten dieses Ansinnen, dass da überhaupt was.
Wenn die EU die 90 Milliarden dran knüpft, muss Selenskyj das machen, der braucht die Kohle. Die Ukraine ist leer, da ist kein Geld mehr. Vor 2 Tagen wurde bestätigt vom ukrainischen Verteidigungsministerium, dass es in einigen Einheiten der ukrainischen Armee an der Front Hunger gibt. Da ist nichts mehr mit Lebensmittellieferung. Hat das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigt. Keine russische Propaganda. Also von daher, der Selenskyj hat da nicht viel Wahl. Ich bin jetzt gespannt. Da wird sicher in den nächste Woche bestimmt was passieren. Wird man was hören. Das waren die ersten Andeutungen. Und wie gesagt, nun ist der Punkt, dass man diese Bänder jetzt rausgehauen hat, macht sich ja nicht Druck, weil sie haben jetzt wieder, ne, den Umarov, direkt Selenskys Umfeld, Selenskys Präsidialamtschef, der hat nun wieder plötzlich, ne, Korruptionsbänder. Es ist wie im November, wo sie den Mindisch an die Kandare genommen haben, weil da der Trump unglücklich war mit ein paar Dingen. Und da haben sie die Bänder rausgehauen, um den Zelensky ein wenig einzufangen. Was läuft da so?
Lass uns doch noch ein bisschen über diese 90 Milliarden sprechen, vor allem über deren Verwendungszweck. Wo geht die Kohle eigentlich hin? Was soll damit passieren? Wer profitiert davon?
Also die 90 Milliarden, 60 Milliarden sollen in Waffen gehen und 30 Milliarden in den ukrainischen Staatshaushalt. So. Und die Waffen, hat die EU jetzt also auch gesagt, die Waffen bitte, die 60 Milliarden, nur bei europäischen Firmen kaufen.
Als Bedingung.
Das heißt,
daran ist das geknüpft, oder?
Das ist eine Bedingung, die können sie nur für europäische Waffen ausgeben. Also da tut die EU alles, um ihre eigenen Rüstungskonzerne zu peppeln. Das bedeutet natürlich, also erstmal ist das, ne, klar, es ist, kann man einerseits verstehen, wenn die EU Geld gibt, dann soll man es auch in der EU ausgeben, das ist ja verständlich. Aber bedeutet natürlich wieder noch ein Geschenk für die Rüstungskonzerne in Europa. Die wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld, das sie kriegen. Und jetzt kommt aber der Witz. Die Ukraine hat ja ganz viele amerikanische Waffen. HIMARS-Raketen, ne? HIMARS ATAC-MS und wie sie alle heißen. Und dann hat die Ukraine die Patriots und was nicht alles. Die musst du in den USA kaufen. Gut, jetzt ist so, dass die USA gerade nichts haben, weil sie es am Golf alles verschossen haben. Ja. Aber wenn sie es kaufen wollen, müssen sie USA kaufen. Das heißt, da brauchst du zusätzliches Geld. Das heißt, die 90 Milliarden sind gar nicht alles. Die 90 Milliarden, da gehen, wie gesagt, ne, 60 Milliarden in europäische Konzerne, 30 Milliarden ukrainischer Staatshaushalt, da kann Zelensky kräftig klauen. Und dann muss ja noch irgendwer in die Patriot-Raketen und so kommen. Dann muss die Ukraine, muss irgendwer noch extra zahlen. Die Ukraine hat ja kein Geld. Das heißt, Deutschland und so wieder extra Geld in die Hand nehmen und damit die noch in den USA einkaufen gehen können.
Dass Europa diese Waffensysteme herstellt in relativ kurzer Zeit, das wird auch nicht stattfinden, oder?
Welche?
Ja, so raketenmäßig und so. Das
können sie ja nicht. Das ist eine amerikanische Waffe. Ja. Die Europäer, die Deutschen können Iris-T herstellen als Flugabwehrwaffe. Aber nicht Patriot, das ist amerikanisch. Geht nicht. Also von daher, da gibt es keine Möglichkeiten.
Es gibt eine Seite, die Waffenausgaben der ganzen Welt kontrolliert. SIPRI heißen die, glaube ich.
Ja, das ist SIPRI ist ein Institut. Ist ein Institut, schwedisches Institut für Rüstung. Die kontrollieren, die überwachen sehr schön, welche dann für viel ausgibt, welche Waffen, wo, wie was und Atomwaffen und so. Ja,
gibt eine neue Zahl, ja, gibt eine neue Zahl, dass das jetzt bei, was war das
ich letztes gesehen, Jahr? Ja.
2,7 Billionen letztes Jahr für Waffen. Ja. Und ein Bruchteil davon, also ich habe ein Interview gehört zu diesem Thema und da ging es eben darum, dass das, was das Militär an 2 Tagen ausgibt weltweit, also die Militärausgaben weltweit für 2 Tage würden den Welthunger mehr oder weniger massiv natürlich bekämpfen und also lösen eigentlich auch dieses Problem. Wenn man das ganze Geld von einer Woche nehmen würde, was könnte man da alles für Probleme lösen auf dieser Welt? Es hat sich nichts geändert im Vergleich zu vor 100 Jahren, als die Räuberbarone, diese Karikaturen mit den dicken, fetten Bankern, die da mit der Rüstungslobby am Tisch sitzen und am Nachbartisch nebendran so der hagere, dünne Lehrer, der da sitzt und sich fragt, wo denn eigentlich das Geld ist für Schulen oder sonst irgendwas. Die Welt ist irgendwie komisch organisiert, habe ich das Gefühl. Kann man das so als Conclusio festhalten?
Ja, was ist komisch? Das war immer so und das ist jetzt wieder so. Das ist jetzt, der Artikel kommt jetzt Donnerstag raus. Jetzt, wenn wir die Sendung machen, wird er wahrscheinlich gleich irgendwie veröffentlicht. Habe ich vorgeschrieben, weil ich ja nach Moskau muss. Dann gab es unser Bundeslügenkanzler Merz hat doch ein Interview gegeben dem Spiegel. Das kam ja am Mittwoch. Da gab es ja auch eine tolle Aussage drin, ne? Also von wegen,
Deutschland meinst du würde, Demütigung und sowas, meinst du das? Oder?
Nee, Wohlstandsillusion. Deutschland lebt einer Wohlstandsillusion, die nicht mehr zu halten ist. So, und das war der Hammer, das Interview. Ich habe das durchgelesen. Ich denke, okay, komm, brauchst nicht groß zu überschreiben, weil der quatscht immer seinen Senf. Aber ich wurde am Mittwoch, kriegte ich mehrere Anrufe und musste hier per Video bei irgendwelchen russischen großen Bloggern oder sogar Fernsehen mich dazu äußern, weil die fragten dann, wie kann das denn sein, dass die Deutschen nicht mit Mistgabeln in Berlin hinrennen, wenn ihnen der Regierungschef sagt, ihr werdet ärmer und ich werde nichts dagegen tun, ist mir egal. Weil der hat gesagt, die Wohlstandsillusion ist nicht mehr zu halten, das muss man den Leuten offen sagen und fertig. Da kam nicht, wie kann ich den deutschen Wohlstand schützen? Da kam, ja, Jungs, ihr seid im Arsch.
Ja, das sind ja externe Faktoren, die da berichtet werden, so nach Motto, es ist immer nur der böse Russe.
Ja gut, klar, das ist ja, darauf beruft er sich dann. Aber
und das verfängt Russen, eben. Ey, und das verfängt.
Ja, also die Russen haben ja auch gerade externe Faktoren. Trotzdem legen sie großen Wert drauf. Der Putin könnte sie nicht hinstellen und sagen, Leute, jetzt, ja, wir haben ein Problem mit der Ukraine und dem Westen, ihr werdet ärmer.
Wer hier der kurzes, Teufel? Kurzes Beispiel, ich fahre Auto, höre Autoradio, Nachrichten, irgendwie hat so einen kurzen Kommentar oder ein kurzes Interview reingezappt. Eine junge Moderatorin fragt einen, ich glaube, KI-Experten zum Thema KI und Krieg. Wie sehr hat jetzt die KI sozusagen schon die Finger drin? Thema Palantir, israelische Waffen und so weiter und so fort. Und ich erinnere mich an eine Frage von dieser Reporterin, die dann gefragt hat, ja, aber müssen wir denn nicht schauen, dass wir da jetzt richtig investieren? Weil wenn der Feind, wenn unsere Feinde das und das machen, dann treten wir ins Hintertreffen. Dann kommen wir ins Hintertreffen. Und da war ich wirklich echt stutzig, wo ich dann angefangen habe, nochmal genauer hinzuhören. Was hat die gerade gesagt? Wenn unsere Feinde, weißt du, so nach dem Motto, da ist der Feind, der will uns töten, der will uns Böses. Und das ist jetzt so in der Denke drin von uns Deutschen. Man hat alles, was nach der Wende kam, diese Friedensdividende, die der Brandt damals eingeleitet alles hat und so, der ganze Ost-Westen-Ausgleich und so weiter, das wurde alles innerhalb von einigen Jahren, okay, es sind schon 15 Jahre, 20 Jahre vergangen eigentlich, wo diese unglaubliche Hetze vorangegangen ist. Nicht nur durch die Politik, sondern gerade durch Medien und Hollywood natürlich. Also gerade Hollywood, da ist ja, wir haben es auch schon oft thematisiert, der böseste Bösewicht ist immer aus Russland. Ja, das ist
ja, eine Zeit lang war aus Arabien, weil die Russen gerade nett waren.
Hast du Red Sparrow gesehen mit Jennifer Lawrence?
Was war das noch?
Da spielt sie eine KGB-Agentin und Doppelagentin und so weiter. Und also, wow, weißt du? Und die Charaktere, die da porträtiert werden, da der unbedarfte Zuschauer, der guckt halt einen Actionfilm an oder einen Krimi oder einen Thriller oder das ist ja für viele Leute irgendwie so James Bond, Mission Impossible und so. Aber wenn du das mit dem Filter der politischen Färbung anschaust oder der Manipulation, dann wird dir erst offensichtlich, wie krass dieser antirussische Mainstream da trommelt. Und das ist dann das Ergebnis, dass die Leute wirklich glauben, Putin steht morgen in Brandenburg. Das glauben die wirklich.
Das ist ja der Punkt, warum ich, wie gesagt, seit ich ein Anspiel mache, kann ich keine Filme mehr gucken. Ich kann mich nicht mehr entspannen und Spaß haben an einem Film, weil ich ich mache jeden Tag, meine Antennen sind immer empfindlicher geworden für diese ganze Propaganda, für die feinen Formulierungen und die ganzen unterschwelligen Dinge. Ja. Ich kann keine Filme mehr gucken. Du bist der große Film, du findest das toll, ich kann es nicht.
Ich muss da auch, also es ist nicht einfach. Und bei vielen schalte ich aus.
Ich kann es nicht, ich
trage es nicht. Bei vielen schalte ich aus, weil das geht dann zu weit. Manche Dinge akzeptiert man, weil sonst kannst du ja gar nichts mehr gucken. Irgendwie.
Ja eben, gucke ich nichts mehr. Mach mal was anderes. Gehe ich mit dem Hund nochmal raus oder so. Grill was Schönes.
Na, ich liebe die Illusion. Ich liebe die nicht die Flucht, sondern dieses Verlassen der realen Erfahrungen.
Ja, das ist ja kein Verlassen. Wenn ich da reingehe und ich die ganze Zeit über Propaganda und über die unterschwellige Ärger.
Das ist wie das Mikro, das oben reinhängt.
Mehr runter als vorher.
Das Mikrofon, das oben reinhängt. Es reicht einmal kurz das Mikro oben drin und der ganze Film ist kaputt eigentlich, ja.
Ja, also wie auch immer, ich bin da überhaupt nicht, also ich bin beim Film völlig raus.
Wie sind wir drauf gekommen auf diese antirussische Propaganda? Das war dieses, der böse Russe, der Russe ist schuld. Der Kanzler sagt, Generalschuld, Russland. Und ich glaube, es war in unserer letzten Sendung, wo wir darüber geredet haben, dass wenn der Krieg jetzt kommen sollte, das als Universalausrede gilt, wir hätten eigentlich alles gut mit dem Reformpaket auf den Weg gebracht, aber
Also, wie gesagt, nochmal, die Russen, die musste ich gestern in drei Interviews erklären, warum die Deutschen sich nicht aufregen, wenn der Kanzler ihnen sagt, ihr werdet ärmer und ich tue nichts dagegen. Er hätte ja noch sagen können, also ich habe Ideen, was dagegen zu tun, aber der Kanzler sagt ja nie, wir müssen jetzt Reformen machen, damit das auch so ist. Wir müssen ja überall wegstreichen. Also, das ist völlig irre. Aber die Deutschen schlucken es und ich konnte da auch nicht viel zu sagen. Ich muss dann auch mit den Schultern zucken und sagen, ja, so sind sie da eben. Die Propaganda ist mächtig. Und dann kann der Merz das sagen, ohne dass die Leute ihm die Bude einrennen.
Zu beobachten, dass ein Großteil der Mitmenschen falsch liegt und die Zeit, bis die Erkenntnis dieses Falschliegen kommt, ist für denjenigen, der es erkannt hat, eine lange Zeit. Ich glaube, das ist so sinngemäß von Schopenhauer. Und ja, ich beobachte das schon lange und ich beobachte auch meine Mitmenschen, wie sie in Baden-Württemberg trotzdem 30% bei CDU das Kreuzchen machen und 30% bei den Grünen
Nicht
und
zu
dann
helfen.
am nächsten Tag VW ankündigt oder Mercedes, ja, jetzt nochmal 50.000 gestrichen und so weiter. Ich kann es, ich weiß es auch nicht,
Weißt du,
was.
Robert, es gibt halt den Spruch, wenn du dumm bist, ist genauso, nee, wie der Spruch genau, wenn du tot bist, ist er für dich nicht schlimm, du bist ja tot. Nur für die anderen, die haben
Ist
dich
es
verloren.
schlimm, ja.
Genauso ist es, wenn du dumm bist.
Ja, du kriegst es selber nicht mit, aber für die anderen ist
Aber die
schlimm, ja.
anderen kriegen es mit.
Für die anderen ist
Das
es
ist so bei
schlimm,
diesen
ja.
60% Wählern, die diesen Quatsch wählen, da kannst du nur sagen, ja, okay, nicht zu helfen.
Ich habe gestern was Geniales gesehen. Kurzer Clip von einem Stand-up-Comedian. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Er so nach Motto: Früher gab es auch viele blöde Menschen, aber die sind letztendlich mit ihrer dummen Meinung, Männer mit Brüsten und so, weißt du, sind die durch die Gesellschaft, durch das Kollektiv der Gesellschaft, sind die quasi an den Rand gedrängt worden. Das wurde niemals Mehrheitsmeinung. Aber durch das Internet unterhalten sich diese Leute miteinander und bestärken sich gegenseitig in ihrem Irrglauben und das nimmt dann irgendwann politische Fahrt auf. Ja.
Nee, das war andersrum. Komm, der Stand-up-Comedy hat sich begriffen. Wie viel Geld wurde seit den Nullerjahren in diese LGBT-Scheiße
Naja,
geschüttet?
das ist wieder was anderes. Also
Nein,
der
das ist nicht,
da,
es
da.
war nicht das Internet. Das Ding, das ist nicht das Internet, das irgendwann kam. Das wurde finanziert und kam in die Schulbücher.
Und jetzt können
Und dann hast du,
eben.
nach 10 Jahren irgendwann, ich weiß das noch. Ich habe das irgendwann, ich habe hier in Russland ja gewohnt, ich habe das nicht mitgekriegt. Und 2015 habe ich so gehört, so irgendwo gelesen, dass es in Deutschland sowas wie Unisex-Toiletten gibt und irgendwelchen irgendwas LGBT. Ich denke, das ist schon Schwachsinn. Ja? Und dann hatte ich hier einen Kumpel, da sage ich, was ist denn bei euch los? Und der so im vollen Ernst, ja, das geht Vollgas. Ich sage, wie jetzt? Kann das nicht sein? Sind die alle Gaga? Und nochmal 10 Jahre später. Bist du schon ein Volksverhetzer, wenn du den Scheiß irgendwie dumm findest? Und das ist gekommen, da ist richtig Geld
Da steckt
investiert.
Methode dahinter, das ist bewusst so gemacht zur Spaltung und zur Verwirrung. Ich verstehe das. Der Gedanke von diesem Stand-up-Comedian war einfach, durch das Internet können die sich gegenseitig befruchten und das Ganze nimmt richtig Fahrt auf. Das war ein
Wenn die
Comedian,
sich
okay?
befruchten könnten, wären sie nicht LGBT, dann wären sie Mann und Frau. Sorry. Ich weiß, was du
Du
meinst.
weißt, was ich meine, ja.
Ja, aber.
Gestern habe ich so ein krasses Bild gesehen. Das war übertitelt ein Meme-Foto. Stell dir vor, du gehst nach Stanford, Elite-Uni, hast quasi den Weg dahin geschafft, bist jetzt einer derjenigen, die da studieren dürfen und dein Ausbilder, dein Tutor, dein Dozent kommt rein und dann war ein Bild von dem Typ da. Glatze oben, an der Seite Haare, Vollbart, lange Fingernägel, geschminkt, Lippenstift und Doppel-D bis E, künstliche Brüste. Das sah so skurril aus, weil es gibt Menschen, die sich umoperieren lassen und dann man könnte mit viel Fantasie sie ein bisschen weiblich lesen, sozusagen, ja. Aber wenn ein Typ mit kreisrundem Haarausfall und Vollbart, aber wirklich so ZZ Top-mäßig, dann, das ist eigentlich nur noch eine Groteske. Also jedes
Das ist da.
Kind, das davor steht, würde in dem Moment einfach nur da sein. Und das den Studenten als Realität aufzubürden und nicht rebellieren zu dürfen, das finde ich das perfide daran,
Mein Gott,
weißt
wann war denn hier Dings? Conchita Wurst.
Oh ja, das war irgendwann
Ist auch schon 10 Jahre her.
2010er irgendwann so, ja.
Ja, das ist irgendwann 16, 17, 18 gewesen.
Das, ja, genau, das ist das gutes Beispiel, ja, Conchita Wurst.
Ja, aber 10 Jahre her. So wurde das Ganze salonfähig gemacht. Und da hat ein russischer Stand-up-Comedian gesagt, guck mal, wie kommt sowas zustande? Da muss doch irgendein völlig bekloppter Superreicher sitzen, der sagt, ich habe schon alles gefickt, von Frauen über Kinder, über Elefanten, über Schafe. Was gibt's da noch?
Frau mit Vollbart.
Frau mit Bart, genau. Also.
Ich entschuldige mich für das Abgleiten in solch dunkle
Ja, es war jetzt auch so ein
Gedankengänge.
bisschen unter der Gürtellinie,
Das
aber
war jetzt irgendwie für Parental Guidance, müssen wir jetzt unten einblenden, ab
18
18
plus.
von
Pass auf, die Sendung, pass auf, Titeländerung, 18 plus.
18 plus. egal, wie sind wir da hingekommen über die Zerrissenheit in dieser Gesellschaft, dass letztendlich, ich möchte aber auf den eigenen Titel zurückkommen, korrupte Menschen da oben dran sitzen, die für ihren eigenen Vorteil, für Geld oder für ihr eigenes Ego sich für solche Machenschaften einspannen lassen und letztendlich dem nachlaufen, wer es zahlt oder wer es anschafft. Ja. Obwohl bei Merkel muss
Ja.
ich sagen, die war eine Triebtäter, die war überzeugt von ihren eigenen, man muss aufpassen, dass man nichts Delegitimierendes
Die
sagt.
hat doch
Also,
keine Überzeugung gehabt.
doch, die war zutiefst antidemokratisch. Ich habe gerade gestern ein Interview von ihr gesehen, 1991, wo sie gesagt hat, ja, sie hat mit Demokratie an sich ein Problem. Also sie kommt da aus, er hat eine andere Vorstellung von dem Ganzen.
Das hat sie ja auch dann, was war das, 2013 oder was gesagt, da war irgendein Jahrestag von irgendwas, Meinungsforschungsinstitut, irgendwas, eine Veranstaltung, da hat sie ja auch gesagt, ist ja auch toll, dass wir in Deutschland eine repräsentative Demokratie haben, weil dann kann die Regierung erstmal Dinge beschließen und dann können die Menschen sich das angucken und dann gewöhnen sie sich dran.
Ja, ist auch ein, auch
Also,
ein.
die Regierung beschließt Dinge, die die Menschen nicht wollen, das hat sie offen gesagt, aber dann können die Menschen sich das angucken und dann funktioniert das schon. Das ist ja, das wär das Tolle an der repräsentativen Demokratie, dass sie Sachen machen kann, die das Volk nicht will. Und die das Volk dann trotzdem irgendwann schluckt, weil es sich ja dran gewöhnt.
Junkers, Jean-Claude Junkers mäßig, ne, so. Wir
Ja,
machen
genau.
was, wir gucken, wie es ankommt. Wenn es keinen Widerstand gibt,
Machen wir
laufen wir
weiter.
weiter, ja. Okay.
Nee, das ist.
Eigentlich ist das das gleiche Playbook seit 120 Jahren. Das
Ja, noch mehr, noch mehr.
Bernays, Gustave Le Bon, wer das einmal durchdrungen hat, dieses Gedankengebäude von Manipulation und Propaganda und so weiter, das ist dann auf einmal so, ah, jetzt, weißt du,
Ja,
so,
Robert,
ah.
immer, das schönste Beispiel sind für mich die Opiumkriege.
Die Opiumkriege.
Da, ja. Irgendwann 19. Jahrhundert, britisches Imperium. Die Briten haben wahnsinniges Geld daran verdient, dass sie irgendwelchen Billigwaren nach Indien gefahren haben. In Indien wurde damals Opium angebaut. Das Opium haben sie nach China gefahren. Damals war ja halb China auf Droge. Und dann haben sie aus China eben dafür Porzellan und Seide nach Großbritannien geholt. Also Dreieckshandel, ne? Irgendeinen Billig-Scheiß produzieren, kriegst du Porzellan und Seide zurück. So, und dann hat der chinesische Staat gesagt, ja, das finden die jetzt doof. Wir verbieten jetzt den Import von Opium, weil die waren alle Junkies da. Es war alles völlig kaputt. Und da haben dann die Briten gesagt, da haben sie Kriege geführt, damit die Chinesen Opium auf ihren Markt lassen. Zwei Kriege. Und die wurden den Menschen verkauft, dass die Menschen auch, ne, du musst ja den Leuten irgendwie verkaufen, dass man jetzt Krieg führen muss. Wie wurde der Krieg begründet?
Im Westen verkauft, also in England verkauft,
Ja,
ja.
ja, ja. Wie wurde der Krieg begründet? Die Chinesen stören den freien Handel.
Aha.
Also nicht mal die Schlagworte haben sich geändert, verstehst
Ja.
du? Ja, also, komm, das westliche System ist so geil.
Apropos Opium, weil wir gerade so am Reden sind, ich habe ein Gespräch gehört von Tucker Carlson mit einem ehemaligen hohen CIA-Analysten, Agenten, wie auch immer. Und es ging um die Opiumproduktion in Afghanistan. Es ging darum, wie viel, als die Taliban dran waren, wie viel Opium die Taliban exportiert haben. Zero. Gar
Ja, klar,
nichts.
jetzt ja
Null.
auch wieder. Ist ja
Null.
fast weg. Ja.
Und dann ging es eben darum, als die Amis dann 2001 gekommen sind, ist er selber vor Ort gewesen und er hat als in seinem Rang als CIA-Agent den Rang eines Brigadegenerals. Und er hat dann zu dem Kommandeur gesagt: Ich möchte dahin. Nee, nein, ich gehe dahin und Sie holen mir jetzt einen Hubschrauber. Und die sind dahin und er hat dann irgendeinen Farmer gefragt, so nach Motto, wieso er keine mehrfrüchtige Pflanzen anbaut, also sprich Tomaten und dann noch was anderes, kann er mehrfach im Jahr sozusagen dann anbauen, warum er da nur Opium anbaut. Und das war, wohin das Auge sieht, nur Opium, ja, Poppy Seeds, ja. Und in dem Moment, als der Bauer antworten wollte, hieß es Bedrohungslage, wir müssen sofort weg. Interview abgebrochen, also Befragung abgebrochen. Und er hat gesagt, dass die Amerikaner da unten, ich glaube, Afghanistan produziert 90% des Weltopiums,
Nicht mehr.
nicht mehr oder hat produziert, ja.
Ja.
Und wo ging das alles hin?
Ja, nach Europa.
Nein, Iran und China. Das ging darum, dass der eigentliche Gedanke, dass man mit den Drogen sozusagen ein Land von innen heraus destabilisiert, genauso wie jetzt gerade Mexiko und China Fentanyl in die USA pumpen, um da die Gesellschaft von innen raus auszuhöhlen. Das, also, da in diese Richtung ging der Gedanke. Ja, das habe ich zum ersten Mal da aufgeschnappt, dass man mit Drogen sozusagen ein Land auch eine Front der verschiedenen
schwächen kann.
Ja.
Schwächen kann. Ja. Aber das Opium aus Afghanistan ging ja auch auf Europa. Also
ja, auch, das aber.
Das war 90% des weltweiten Heroins. Das ist nicht nur in Iran und China gewesen, das ist überall hingegangen. Also, wie gesagt, das hätten wir schon oft genug. Also, das war alles unter den Augen von Bundeswehr und CIA und NATO und USA. Die haben, du siehst ja diese Mondfelder, die kannst du ja mit Napalm wegbomben, wenn du willst. Haben sie alles nicht gemacht. Die haben da hat die CIA gut dran mitverdient. Müssen wir nicht drüber reden, das schwarze Kassen und Ende gefüllt.
Hey, und das ist doch seit Vietnam so. Überleg mal,
ja, da gibt es doch. Das war auch Iran-Contra und so. Aber seit die Taliban wieder da sind, ist es vorbei.
Ja.
Die Taliban haben das beendet. Die bösen Taliban. Ja, ist nichts mehr
mit. Das macht sie jetzt noch nicht zu Demokraten, ganz ehrlich, nur weil sie
Opium. Es geht doch nicht um Demokraten, ist mir doch scheißegal. Die Afghanen, das gibt Umfragen, tatsächlich Umfragen amerikanische. 97% der Afghanen wollen unter der Scharia leben. Viel Spaß. Ich nicht, aber die ja, ist doch deren Problem, wie die leben wollen.
Hat so, man die Frauen auch gefragt oder waren das 97% der Männer,
die da. Ja, auch die Frauen wurden gefragt. Gib mir deine deutschen Brille weg. Nee, das. Robert, das sind Dinge, wenn du da aufwächst und das so kennst, du musst echt mal reisen. Du musst mal in die Welt fahren, nicht nur dein Bayern.
Also ich bin mir ganz sicher, wenn die Frauen aus diesem System rauskämen und frei entscheiden könnten, glaube ich nicht, dass sie gerne auf die Fresse kriegen und mit Neuen verheiratet werden. Darum geht es nicht. Ein neunjähriges Mädchen möchte nicht verheiratet werden. Egal in welcher Gesellschaft das ist.
Richtig. Und das auch im Mittelalter war es in Europa so, die Menschen haben wunderbar gelebt.
Aber das kannst du doch nicht rechtfertigen, sowas, dass die das alles selber wollen.
Wenn die Menschen es wollen, dann wollen sie es. Es ist nicht meine Aufgabe, als Besserwisser aus Deutschland zu sagen, wie die leben müssen. Wenn die es so haben wollen, dann wollen sie es so haben. Und wenn du es nicht verstehen kannst, dann versteh es nicht. Aber das ist die westliche Arroganz. Ihr müsst doch so leben
wie wir. Das hat mit Westen nichts zu tun. Das hat was mit Menschsein zu tun.
Weißt du? Das hat, Robert.
Jede Gesellschaft.
Du musst mal aus Deutschland.
Thomas, nein, da gibt's überhaupt kein Aber. Du musst mal aus Deutschland raus. Jede Gesellschaft, die Ehen von Kindern legalisiert oder ermöglicht oder das als Maxime hat, ist falsch. Da gibt's kein Wenn und Aber. Punkt aus. Egal, ob die das so wollen oder nicht, die Gesellschaft.
Es ist nicht meine Sache, Ihnen das einzureden.
Du kannst doch nicht, das kann man doch nicht ansatzweise irgendeiner Art und Weise rechtfertigen, dass Kinder.
Ich muss doch nichts rechtfertigen, ich muss nur sagen, es ist deren Sache, wie sie leben wollen. Robert, es ist deren Sache, wie sie leben wollen. Nicht so extrem wie Afghanistan. Es wird, in Russland wird, über Russland wird ja auch gesagt, die Frauen werden unterdrückt, ein Patriarchat, alles ganz schlimm und so weiter.
Das höre ich nicht so.
Doch, muss man die Medien lesen. Da gibt es auch die Meldung, in Russland würden alle Männer ihre Frauen prügeln, das ist auch bei euch, das haben wir bei Lanz gehabt, alle Männer in Russland kriminell, die prügeln alle ihre Frauen.
Aber wir wissen ja, dass das nicht
ist die Realität Propaganda.
Ist. Das wissen wir ja, oder?
Ja, Moment, das ist scheiß Propaganda. Und dann ist aber der Punkt folgender, ich lebe hier in Russland, wo die Menschen die alten Rollenbilder mögen, die bei euch böse sind. Das kann doch nicht sein, dass die Frau für den Haushalt zuständig ist. Doch, die russischen Frauen finden das toll, weil die übernehmen eine Aufgabe, der Mann eine andere. Das ist eine andere Rollenverteilung. So, das weiß ich hier aus erster Hand und die haben überhaupt keinen Bock, dass ihnen irgendjemand erzählt, ja, aber die Frau muss doch jetzt auch irgendwie und so. Muss sie nicht. Und dabei ist die Frau hier in Russland aber, Achtung, komplett emanzipiert. Wir haben in Russland 40% weibliche Führungskräfte, in Deutschland habt ihr 30. So, das geht zusammen. Das kannst du einem Deutschen, der den Spiegel liest, nicht erklären. So, und ich bin jetzt kein Afghanistan-Experte. Aber ich maße mir nicht an, denen sagen zu müssen, wie sie leben wollen, aus meinem Moralverständnis. Ich finde das auch doof, wenn man Kinder verheiratet. Ich finde das auch doof, wenn die Frau ohne Mann nicht auf die Straße darf. Aber es ist nicht mein Recht und meine Aufgabe, denen zu erziehen, wie sie leben müssen. Diese Arroganz habe ich nicht
mehr. Das tun wir ja
nicht. Das ist westliche Arroganz.
Aber man kann das verurteilen, wenn Kinder verheiratet.
Wer
was,
bin ich denn?
Was? Man muss Kinder verheiraten, muss man nicht verurteilen?
Nein, ich habe doch gesagt, das kann ich. Ich finde das doof. Aber es ist doch nicht meine Aufgabe, jetzt hinzugehen und sagen, ey, Afghanen sind alle böse, jetzt müsst ihr was ändern. Es ist deren Land.
Naja,
wie sie leben wollen, soll ich leben. Wenn meine Nachbarn BDSM machen und ich das scheiße finde, dass er beim BDSM die Frau mit der Peitsche oder sie ihm mit der Peitsche, das ist doch deren Sache. Da muss ich mich doch nicht einmischen.
Ich glaube, wir reden vom Gleichen. Wir sind ja.
Ja, wir reden. Ja, es ist immer dieses
wir Deutsche, sind jetzt beide blöd und du meinst, ich will es denen draufdrücken.
Und wir müssen allen erzählen, wie sie leben. Das müssen wir nicht.
Bei dem Punkt kann ich nicht.
Du kannst bei vielen Punkten, ich weiß, ich habe oft diese
Diskussion. Nein, es geht einfach um Kinder. Und da gibt es kein Wenn und Aber. das ist einfach falsch. Und die Gesellschaft hat die Gelegenheit.
Das findest du falsch, der Fall nach Afghanistan erzählt.
Die Gesellschaft müsste das irgendwie überwinden. Wir können das nicht machen. Das muss die Gesellschaft selber machen. Da bin ich schon dabei.
Warum diskutieren wir das dann? Das ist der Afghanistan, das müssen die unter sich
klären. Ich gehe da nicht hin. Du bist wie ein Rumpelstilzchen gerade hochgegangen.
Warum diskutieren wir das dann?
Weil du sagst, nein, das darf man nicht verändern und so.
Nein, man darf verändern. Man muss es aber die Leute selbst machen lassen. Jeder entscheidet, das ist auch Völkerrecht, das ist auch, jeder entscheidet selbst, wie er lebt. Es ist eine unglaublich westliche Einstellung zu sagen, da müssen wir jetzt sowas machen, das geht nicht. Wir sind moralisch überlegen, das geht nicht. Ich finde es auch doof. Aber es ist deren Sache.
Du musst mal an deinem Rumpelstilzchen gehen arbeiten.
Nein, es ist.
Dass der nicht immer gleich
ist genauso, als wenn die Afghanen uns umgekehrt erzählen würden, das kann doch nicht sein, dass Frau Minibar rumrennt. Da muss man da was gegen tun, das ist doch eklig. Das, jeder wie er will, lass sie doch.
Du verstehst das nicht. Dass du immer gleich dass du dich da gleich so echauffierst.
Robert, ich bin aus dem Westen. Und ich habe mal gedacht, wie du.
Ich lebe jetzt lang
genug im Ausland, um zu sehen, dass die Welt anders ist.
Ich mache mal kurz Vollbild. Es tut mir leid, ich habe es versucht, ich bin nicht durchgekommen. Also, mach mal weiter.
Gib mir mal Vollbild. Gib mir mal Vollbild.
Ja, okay, Moment hier.
Wir hatten das jetzt oft genug. Es gibt eben Dinge, die werden in Deutschland eingeimpft. Und wenn man eine Zeit in Ostdeutschland weg ist, dann sieht man die Welt mit anderen Augen. Ich habe es auch versucht.
Ich bin auf die Kommentare gespannt. Ich bin auf die Kommentare gespannt.
Ja, natürlich.
Das ist irgendwo zwischen 40 und 45 Laufzeit oder so. Bitte mal zu dieser Diskussion Stellung nehmen. So. Wer ist mehr? Team Robert, Team Thomas und so, ja.
Ja, bitte mal abstimmen.
Nicht so sehr labern, du musst weg, gell?
Ich wollte gucken, wir wollten doch heute uns gar nicht festquatschen.
Wir haben ja insgesamt noch 40 Minuten haben wir ja noch. Also.
Ja, wir haben ja auch erst den dritten Artikel, den zweiten.
Eben, also so viel sind sie jetzt auch nicht. Ne? Also,
ja, so viel
nicht. Kommen wir zu realen Themen zurück, nicht Fantasiediskussionen, sondern reale Probleme in Form von Scheiße, es knallt bald. Also, wir haben es auch, glaube ich, letztes Mal schon irgendwie angesprochen, dass die Rhetorik und auch die Aktionen seitens des Westens gegenüber Russland eigentlich immer krasser werden. Und es geht um diese Manöver, die hier stattfinden, dass man da also auch dann, ich würde es jetzt echt so sagen, wie ich es empfinde, bewusst Provokationen Eskalationen in Kauf nimmt, um auch die Stimmung weiter anzuheizen. Also mit Atomwaffen Übungen machen, also selbst wenn es Dummies sind, also nur Attrappen, aber Atomwaffenabwurf zu üben, das ist ja schon weit über dieses theoretische Planspiel hinaus, sondern da sind wir ja jetzt schon wirklich, wie heißt der Film, Dr. Seltsam oder Ich lernte die Bombe zu lieben, ne? Kennst du den noch von Stanley Kubrick? Major Kong. Ja.
Also der Punkt ist, das hast du im Grunde erzählt, es gibt aktuell, werden jetzt stattfinden, es gibt einmal Manöver der Briten, die haben ja ihre Joint Expeditionary Forces, das ist also ein Bündnis aus 10 Ländern, Großbritannien und so Nordeuropa, Skandinavien und so, bald. Und die üben, werden jetzt ein Manöver durchführen, indem sie üben, wie man die Kaliningrad also zur See blockieren kann. So. Und parallel dazu machen jetzt die Franzosen und die Polen, tun sich zusammen, also Frankreichs Idee, so ein bisschen seinen Atomschirm auszudehnen, nimmt Gestalt an. Frankreich und Polen haben da was unterschrieben und die werden jetzt auch Manöver durchführen, Luftwaffenmanöver. Und in dem Manöver proben sie den Abwurf von Atomwaffen auf Russland und den Abschuss von konventionellen Waffen, von Marschflugkörpern auf St. Petersburg. Sehr konkret.
Sportlich.
Melden polnische Medien, auch französische inzwischen, deutsche Medien müssen das nicht melden. Der Deutsche muss ja nicht alles wissen, weil dann könnte er ja verstehen, warum der Russe ein bisschen böse ist.
Und weißt du, wie es hier verkauft wird? Der böse, böse Russe plant die Übernahme des Suwalki-Korridors, also der Landzunge zwischen Weißrussland und Kaliningrad, diese litauisch-polnische Grenze, die 65 Kilometer, Suwalki-Korridor, und damit die baltischen Staaten von der NATO abzuschneiden. Das ist sozusagen, der böse Russe möchte die Balten isolieren und deswegen machen die diese Manöver jetzt. Also
das ist wieder die übliche westliche Propagandatechnik. Ja. Sie lassen den Anfang weg. Ne? Also die Ukraine-Geschichte fängt ja bei der Krim an und lässt den Maidan, den der Westen finanziert hat, weg.
Yes.
Hier auch. Was ist das Problem? Die Balten, also die Litauer konkret, reden davon, den vertraglich garantierten Transit über Land, über Schiene und Straße, zur Versorgung von Russlands Kaliningrad zu blockieren. So. Und dann sagen die Russen, Moment, das ist aber jetzt doof. Ihr könnt doch nicht unsere Stadt blockieren. Und dann würde die Frage Sowalki-Korridor kommen. Also wieder, ne, wenn der Westen, wenn die Litauer nicht sagen würden, wir haben ein Problem mit, wir wollen diesen Transit, Warentransit, der vertraglich garantiert ist, blockieren, dann hätten die Russen gar keine Sorgen. Die Russen haben ja erst Sorgen, weil die Litauer sowas machen wollen. Mit Unterstützung der EU. Die
Eben.
EU ist Vertragspartei. Also von daher wieder das übliche Spiel. Man lässt den Anfang weg und sagt dann, die bösen Russen wollen den Sowalki-Korridor. Nur wer da zuerst anfängt, was blockieren zu wollen, das vergessen sie zu erzählen.
Und wie wird es argumentiert im Westen, dass dass quasi der Suwalki-Korridor geschlossen werden muss? Warum machen die Litauer das? Das muss ja dann auch irgendwie propagandistisch.
Ja, das ist ja die nationale Sicherheit. Das kann nicht sein, dass die Russen hier einfach durchfahren können. Und was fahren die denn? Wir können ja gar nicht gucken, was sie da durchfahren, können das nicht kontrollieren und so. Ja, also so, völlig affig. Es ist, hier ist Russland und Kaliningrad ist auch Russland. Da können die Russen hinfahren, was sie wollen, das ist ihr Land. Ja, das müssen wir auch kontrollieren müssen. Da, ne? Wollen wir mal gucken. Nationale Sicherheit.
In der EU gibt es ja auch Bestrebungen, gewisse militärische neue Spielregeln aufzustellen oder vielmehr neue Bündnisse sozusagen zu planen. Aus der NATO wird die EUTO. Es ist aber auch irgendwie. Ist es wirklich ein offizielles Wort schon, die
Nein,
EUTO?
nein, nein, das hat der Artikel, den ich habe, das ist eine Übersetzung und zwar fand ich die deshalb interessant, weil es ist so ein Thema, das wieder auch in den deutschen Medien kaum kommt. Also die deutschen Medien haben nicht kaum berichtet über die Sache. Ne? Wer weiß in Deutschland davon, dass die Briten ein extra Bündnis mit den nordeuropäischen und skandinavischen Staaten haben? Niemand. Das Ding wurde vor 10 Jahren beschlossen und das weiß keiner. Es weiß auch kaum jemand jetzt in Deutschland, dass die Franzosen und die Polen sich gerade zusammentun, gerade atomwaffentechnisch. Und das ist eben, das sind so Sachen, deshalb berichte ich darüber. Es gibt sehr viele Tendenzen in diese Richtung, eben die europäische Sicherheit neu zu organisieren. Das ist ja das, was wir seit Januar haben. Die Europäer müssen jetzt gucken, wo sie hingehen, seit die Amerikaner nicht mehr ihre Freunde sind. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Geschichten, die laufen, wo diskutiert wird, was man machen kann. Also es geht ja auch darum, jetzt zum Beispiel beim EU-Gipfel letzte Woche, hat die EU ganz offiziell mitgeteilt. Sie haben jetzt angefangen, über den Artikel 42.7 zu reden. Das ist der Artikel im EU-Vertrag, Lissabon, wo drin steht, dass die EU auch ein Militärbündnis ist. Alle verteidigen sich zusammen und müssen und ohne jede Ausnahme. Und da fangen sie jetzt an zu überlegen, okay, wie machen wir das? Wir brauchen ja einen Generalstab und wir müssen Strukturen haben und wer meldet was wie, was sind die Kriterien und wie setzt man sich zusammen? Und das muss ja alles irgendwann strukturiert werden. Das ist alles noch nicht. So, und das ist der Punkt. Und da sind eben, und da gibt es diverse Geschichten, wie gesagt, die Briten einerseits, die sind ja nicht mehr EU, die haben ja ein Problem. Ne? Die Amerikaner sind weg, die Briten sind aus der EU weg, das heißt, der Artikel 42.7 aus dem EU-Vertrag gilt für die Briten nicht mehr, weil die raus sind. Und darum machen die Briten zum Beispiel gerade ganz viele Bündnisse, zum Beispiel mit den Skandinaviern, ein Bündnis. Sie haben ja auch mit den Franzosen einen Vertrag gemacht, die Atomabschreckung zu koordinieren. Sie haben mit Deutschland ein Sicherheitsbündnis geschlossen, gesondertes. Die Briten setzen sich so ein bisschen wie die Spinne ins Netz. Das heißt, wenn die anderen angegriffen werden, können die Briten sich immer noch irgendwie halbwegs raushalten. Aber wenn die Briten, die haben jetzt mit allen Bündnissen, und die Briten können alle in den Krieg ziehen, wenn sie wollen. Ganz geschickt gemacht. Und vor allem die Briten sind weit weg. Wenn es dann Russland ist, dann haben die Grenze haben die Finnen, die Balten und die Polen. Die Briten sitzen hinten auf ihrer Insel. Sind so also schlau wie immer. Die Briten zündeln überall und sitzen dann weit weg und gucken zu. Das ist eben der Punkt. Und einige Stimmen bei diesen ganzen Diskussionen, was man da jetzt, wie man die europäische Sicherheitsordnung gegen Russland neu organisieren kann, wollen eben auch die Ukraine mit reinziehen. Weil NATO ist vom Tisch, EU ist auch vom Tisch. Es gab jetzt wieder die Erklärung, die Ukraine kommt 2027 nie in die NATO, in die Ukraine gar nicht nicht, in die EU gar nicht, auf keinen Fall. Die EU will die Ukraine nicht haben. Das wird noch nicht so deutlich gesagt wie bei der NATO, weil dann hätten die Ukrainer gar keinen Grund mehr. Die müssen ja irgendwie Legende haben, für die sie kämpfen. Und jetzt ist das Gedenken eben, die Ukraine eben in so ein Militärbündnis einzuhegen. Um auch sicherzustellen, dass sie weiter gegen Russland da verheizt wird. Das sind alles so, die sind in Bewegung, diese Dinge, die laufen. Und das ist so eine Sache, die man in deutschen Medien, von denen man gar nichts hört. Das ist nichts. Das hörst du nicht im Radio.
Ist es dann auch eben, weil Trump die NATO
Ja, klar.
verlassen wird?
Ja, klar, das ist eine Folge dessen, dass Trump die NATO. Es glaubt in Europa keiner mehr, dass die USA Europa schützt. Das Ding ist vom Tisch. Sogar Joschka Fischer hat im Spiegel-Interview gerade gesagt, ob die NATO noch weiter besteht, wage ich zu bezweifeln. Die NATO ist erledigt. Darum, es wird auf Euto rauslaufen. Die USA, niemand hat, ich meine, vernünftige Menschen haben nie geglaubt, dass die USA Boston für Berlin opfern und Warschau und Washington für Warschau. Aber das war ja die Grundthese der westlichen Propaganda. So, und jetzt ist sie geplatzt. Die USA machen es nicht. Viel Spaß, Europa.
Der Artikel danach ist ja dann letztendlich auch nur eine Erweiterung von diesem Gedanken, dass also jetzt dann schon an gewissen Arbeiten begonnen wird, um das Ganze dann konkret werden zu lassen, wenn die NATO.
Das ist, was ich gerade gesagt habe. Das ist genau das. EU-Gipfel letzte Woche. Da haben die, hat dann die EU mitgeteilt, sie fangen jetzt eben an, daran zu arbeiten, wie sie diesen Artikel 42.7 zum Leben erwecken. Weil bisher haben sie ja gesagt, den gibt's zwar, aber wir haben ja die NATO. Also da war ein Papier auf Papier, war da, aber hat keinen interessiert, weil wir haben ja die NATO. Jetzt wissen sie alle, die NATO ist weg, auch wenn die noch irgendwo steht, aber sie ist, ne, USA, NATO war USA, USA machen nicht mehr mit. De facto, jetzt überlegen sie sich was. Und jetzt müssen sie überlegen, ja, wie machen wir das denn jetzt mit dem Artikel 42.7? Also sprich der Verteidigungsklausel im EU-Vertrag. Und das ist genau das, was ich eben erzählt habe.
Aber letztendlich ist es ja trotzdem noch Waffen der USA. Also selbst wenn die USA aus der NATO rausgehen, das haben wir auch schon festgestellt.
Er ist doch schlau, oder? Die USA verdienen nur noch das Geld.
Ohne diesen gigantischen Rüstungsapparat der USA wird sich doch in Europa kein Rädchen drehen, oder? Gerade im Militär.
Ja, das ist ja das Schöne. Die USA wollen das Geld verdienen, sie wollen aber nicht sterben. Sie wollen keine Soldaten in Krieg schicken. Also machen sie kein Problem. Aber wenn es nicht sein muss, tun sie es nicht. Aber Geld verdienen ist in Ordnung. Ja, war doch immer so. Also Lend-Lease im Zweiten Weltkrieg. Die Briten haben danach jahrzehntelang die amerikanischen Waffen zurückbezahlt. Die Sowjets auch, ganz brav. Die USA wollen Geld verdienen. Also von daher die NATO, ja, wenn die weg ist, ist sie weg. Aber die Europäer werden militärisch von den USA abhängig bleiben. Und das ist ja das Schöne. Dann können die USA die Waffen auch ausschalten. Wir wissen ja, dass die heute alle vernetzt sind. Wenn die USA das nicht wollen, steigt keine F-35 auf. Wer die kauft, muss für jeden Staat zumindest mal ein grünes Licht der USA haben. Oder eben kein rotes, weil die können das Ding ausschalten.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Kuckucksei.
Die ganzen amerikanischen Waffen sind Kuckucksei. Aber das ist das Schöne. Die Amerikaner verkaufen Waffen und wissen, dass die, die diese Waffen verkaufen, gegen sie keinen Krieg führen kann. Das ist doch geil.
Ja.
Win-win. Aber sie können.
Win-win, ja.
Warum sind die Amerikaner so stinksauer, dass die Türken die S-400 gekauft haben? S-400, russische Flugabwehr. Hochmodern.
Ja, weil sie es nicht abschalten
können. Weil die Amerikaner die Scheiße nicht kontrollieren können. Wenn die Türken Patriots hätten, dann könnten, oder wollen sie den Türken ja auch nicht verkaufen, aber ne, da könnten, hätten die Amerikaner Finger drauf. Jetzt haben die Türken eine Flugabwehrwaffe. Und sollten die Amerikaner mal die Türken richtig doof finden, ist das doof für die Amerikaner mit der S-400, weil die ist gut. Es hat ja einen Grund, dass die auch dagegen sind, dass Länder eben Waffen woanders kaufen. Es geht nicht um Geld, es geht auch um Macht. Jeder, der eine amerikanische Waffe kauft, kann die nicht gegen Amerika einsetzen. Ist doch fein.
Ich habe gestern angefangen, den alten Film zu gucken und habe reingeskippt in JFK von Oliver Stone, die 3-Stunden-Version. Zufällig gefunden bei YouTube und habe reingezappt. Und da gibt es dann am Anfang.
Gibt es auf YouTube for free?
Ja, tatsächlich, ja. JFK.
Schickst du mir den Link mal rüber?
Schicke ich dann nachher rüber. Ich habe es bloß im anderen Browser drüben.
Mal rüberschicken, weil das kann ich mir gut auf Loopless heute Abend angucken, wenn ich Langeweile habe.
Und da ist am Anfang eben so, die ersten 5 Minuten sind ein Stimmungsbild der damaligen Zeit und da kommen Einblendungen von Originalzitate von Martin Luther King, Malcolm X und die Rede von Kennedy und so weiter und so fort. Und unter anderem eben auch Eisenhower. Seine Rede zur, nicht zur Nation, seine Farewell Address, also die
seine Abschiedsrede.
Seine Abschiedsrede, bevor dann Kennedy an die Macht kam im Januar 60. Und er warnt genau vor diesem militärisch-industriellen Komplex. Das ist der Ausgangsgedanke jetzt. Und das war 1960. Das sind jetzt wie viele Jahre? 65 Jahre.
66, oder?
66, ja, stimmt, 66. Wir sind
mit 66 Jahren.
Okay. Und Man sollte eigentlich denken, dass ein gewisses Bewusstsein sich etabliert haben sollte.
Nein, kann ja nicht. Nach 66, Robert, kann ja nicht, ja, weil ne? Militärisch-industrieller Komplex ist ja ein böses Verschwörungstheoretikerwort.
Das gibt es eigentlich gar nicht. Dass dieser Komplex auch den ganzen Medien- und Politapparat umfasst.
Das, Verschwörungstheorie.
Ja, das
geht nicht. Wie gesagt, ja. Nochmal, bei solchen Dingen hilft immer der einfache Satz. Wenn du wissen möchtest, wer dich regiert, frag dich, wen du nicht kritisieren darfst. Mhm. Es gibt so ein paar Gruppen, die man nicht kritisieren darf. Ein Herr Gates kritisieren ist doof, ein Herr Soros kritisieren ist doof, Israel kritisieren ist doof. Das ist
ganz besonders doof.
Industrieller Komplex kritisieren ist doof. Es gibt so ein paar Sachen, ja, wenn du die sagst, bist du gleich in der Ecke.
Eben. Oder wenn du als Greta Thunberg im Hintergrund von einem Video ein Stofftier hast in Form von einem Tintenfisch, dann ist es auch doof. Ja, so.
Ja, das ist ja Israel.
Ja, also, eben.
Ja, aber das ist der Punkt. Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, frag dich, wen du nicht kritisieren darfst. Und dann findest du so 4, 5, 6 Grüppchen. Wer die kritisiert, kriegt richtig medial auf die Fresse. Der ist Antisemit und alles, was du brauchst. Und Rechtsradikaler und Nazi und Verschwörungstheoretiker und Spinner. Ich finde diesen Satz gut. Er ist sehr einfach und man öffnet so ein bisschen die Augen. Wenn du wissen willst, wer dich
wirklich
kritisiert, sag nicht, wer dich kritisiert.
Es ist diese unglaublich konzentrierte Macht, die sich da eben auf wenige Schultern verteilt. Okay, wir wissen es, die ganzen Vermögensverwalter wie Vanguard und BlackRock und State Street und wie sie alle heißen, die haben natürlich da das finanzielle Rückgrat dafür.
Robert, stopp, die haben gar nichts.
Die verwalten nur.
Genau.
Ja.
Die Leute, die da 100 Milliarden reinlegen, sagen BlackRock, was sie machen sollen.
Ja.
Der Denkfehler, die ganzen Leute haben, die glauben, Vanguard und BlackRock sind Player. Nein, sie sind Instrumente. Da kommen Leute hin,
Verwalter. Geben einen
Haufen Geld hin und sagen, mach das.
Larry Fink ist der Verwalter von denen.
Klar, das ist der Verwalter. Dem wird gesagt, was er zu tun hat, von den Leuten, die das Geld dahin bringen.
Okay,
und wenn er es nicht macht, nehmen die das Geld raus und bringen es woanders hin.
Kaufe ich. Aber es ist ja nur quasi der finanzielle Überbau von diesen ganzen Machtstrukturen. Und wenn ich dann eben diesen SIPRI-Bericht anschaue, dass es wirklich 2.700 Milliarden sind im letzten Jahr, die dafür für Militär und Waffen und Zeug rausgeballert worden sind. Die ganze Umweltverschmutzung, die da überhaupt dabei ist. Ja, das Militär ist der größte Umweltverschmutzer weltweit. CO2, das interessiert kein Schwein, wie viel CO2-Abdruck ein Panzer hat, wenn er 100 Kilometer fährt und so weiter. Da sollten sich die Klimakleber mal davor kleben. Im Truppenübungsplatz in Grafenwöhr, hier, da macht er was fürs Klima, weißt. Es ist, der große Gedanke ist jetzt auch trivial, es ist eine Binse eigentlich, zu erkennen, dass es diese Machtstrukturen gibt, seit so langer Zeit und sich da eigentlich nur der Staffelstab weitergereicht wird und die dann eine andere Firma heißen, ein anderes Gremium, eine andere Gesellschaft. Aber letztendlich ist es immer die gleiche Clique, die gleichen Machtinteressen, die den Rest der Menschheit kollektiv piep, Parental Guidance, ja, so 18 plus, ja, was ich jetzt gerade.
Ja, nee, Robert, immer so gewesen und das ist das westliche System. Wie gesagt, nochmal, die Kolonialreiche, das britische Kolonialreich profitiert davon in erster Linie eine Firma. Die hieß Westindische Handelskompanie.
East India Trading Company, gell?
Mhm. Genau, so, die haben das Geld verdient. Die haben gesagt, wo es lang geht. Und die haben gesagt, die Chinesen lassen kein Opium rein.
Die haben die Kriege angezettelt, ja.
Ja, die haben gesagt, die Chinesen lassen kein Opium rein, fahr da mal hin und schieß die weg. Mhm. Ja, immer so gewesen. Auch Amerika ist ja so gegründet worden. Die Gründer der USA waren die damaligen Oligarchen. Damals waren die Oligarchen in den USA die Plantagenbesitzer. Die hatten die Presse. Und das hat sich im 19. Jahrhundert geändert. Dann sind die verdrängt worden von den Stahlmagnaten und dann später von den Banken und so weiter. Öl. Aber es waren immer diese Leute, die das gelenkt haben. Mhm. Immer.
Heute sind nur die technischen Möglichkeiten anders mit KI und Netz und überhaupt, ja, aber.
Und auch die Schlagworte waren immer die gleichen. Die Briten haben ja ihr Kolonialreich damit begründet, dass sie diesen armen hinterweltlichen Völkern, dieses Kolonialreich kostet ja enorm Geld, das ist ja eine Riesenbelastung. Sie machen es ja aus gutem Willen, weil sie den armen Barbaren die Zivilisation bringen sollen. Damals, ne, Zeit Elektrizität, ich komme auch, die Leute haben ja an Zivilisation und Technik geglaubt, war das Zauber Zivilisation. Heute ist das Zauber Demokratie. Frauen schützen. So, und das triggert die Leute, finden sie geil. Frauen muss man schützen. Dafür können wir auch in den Krieg ziehen. Dafür können wir nach Afghanistan gehen. Wir schützen die Frauen und begraben Brunnen. Ja, toller Plan. Dass es da ein bisschen mehr um Opium ging als um Frauenrechte. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm.
Wir haben noch 25 Minuten für 4 Artikel. Das schaffen wir, oder?
Ich bin zuversichtlich.
Krieg mal hin, krieg mal hin. Also.
Aber Moment, nochmal, wieder, ne? Ich komme wieder auf dieses Merz-Interview zurück. Das ist, ich kann es nicht fassen. Ne? Der nimmt 500 Milliarden Kredit auf, um Waffen zu kaufen und sagt den Deutschen, dass die Wohlstandsillusion ist nicht zu halten.
Und ihr müsst mehr arbeiten.
Wenn ihr dann noch Arbeit habt. Ja. Und Rente reicht auch nicht mehr. Die Hälfte der Rentner fast ist Altersarmut. Der Neurentner. Der merkt, das muss so sein. Jetzt kommen noch Zuzahlen bei Gesundheit dazu. Bildung, also Gesundheitssystem wird jetzt beschnitten. Und die Deutschen sitzen da und sagen, ja.
Naja, der verbale Unmut wird größer, aber das nützt ja nichts. Das nützt ja
nichts. Da müssten doch jetzt 1 Million Menschen jedes Wochenende in Berlin demonstrieren und sagen, seid ihr nicht ganz dicht? Nein, die Deutschen sitzen da und sagen, ich finde den Merz jetzt aber doof. So, fertig.
Ja, das nee, ist
null.
Etwas.
Null.
Mir ist das, was unsere Landsleute da treibt, das ist mir auch ein Rätsel. Weißt du, auf der einen Seite. Ja,
jetzt stell dir mal vor, da ruft dich dann so ein Sender an, sagt, kommen Sie mal bei uns in die Sender, erklären Sie uns mal, Sie sind ja Deutscher. Und dann sitzt du da und sagst, ja, was soll ich euch sagen?
Das ist ein Faszinosum, da sind wir selber überfordert damit.
Ich sitze da dann auch, weißt du, und muss denen irgendwas erzählen. Ja, Leute, wisst ihr, das ist dann so.
Es war doch Napoleon, der gesagt haben soll, dass du den Deutschen für eine Parole letztendlich alles verkaufen kannst, ja. Dass sie für die dümmste Parole sich selber quasi niedermachen, weil sie so, ich weiß nicht, was das ist, diese Obrigkeitshörigkeit oder was auch immer. Ich bin das selber so. Ich enttapp mich ja auch schon. Ich sehe da einen Schaffner in der S-Bahn und sofort fange ich an, nervös rumzufummeln. Wo ist das scheiß Ticket? Weißt du so, ja? Oder
du denkst, da muss ja die Frauen in Afghanistan aus ihren Rechtlosigkeit befreien. Das ist auch so. Das ist alles die gleiche
Ecke. Oder ich stelle mein Auto in der Straße ab und stelle fest, Mist, ich stehe jetzt wirklich falsch. Und da drüben steht aber auch einer falsch. Nee, du weißt, du kriegst ein Ticket, wenn du dein Auto falsch entgegen der Fahrtrichtung in die Straße gestellt hast. Dann hängt halt da 10, 20 Euro drin zum Beispiel. Ja. Das ist dann dieses Recht und Ordnung auf der einen Seite, aber dann ist es auch gleichzeitig wieder katastrophal, was wir da machen. Ja,
ja gut, das ist in Deutschland echt übertrieben. Also ich meine, das gibt ja den alten Spruch in Deutschland bei der Revolution, wenn da steht Rasen betreten verboten, dann da geht die Demo um den Rasen rum.
Und der Deutsche kauft eine Bahnsteigkarte.
Wenn sie die Regierung stürzen. Also ne, so Rasen betreten verboten, das geht nicht. Also das
um zur Revolution zu fahren, kauft man eine Bahnsteigkarte, ja.
Ja, es ist.
Pass mal auf, weißt du, was ich neulich gelesen habe? In Kandahar gab es doch das deutsche Lager. Oder wo war das? Deutsches Militärlager. Es gab Blitzer. Also die haben Verkehrskontrollen gemacht in dem Lager. Und es gab auch eine Bußgeldstelle, wo dann die einzelnen Soldaten sozusagen ihr Ticket einlösen, abholen mussten und so weiter. Zwei Dinge. Also das Zweite ist, die haben dann Mülltrennung gemacht, also Glas oder Altpapier, gelber Sack, Bio und so weiter. Schön sauberlich getrennt und die Afghanen kamen dann, haben alles in einen Container geschmissen, haben es dann irgendwo verbrannt.
Ja, klar.
So, also weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht.
Und dann, wie gesagt, immer bei solchen Themen, wenn der Merz jetzt das Maul aufmacht, dann kommen bei mir die Anrufe, können Sie uns das mal bitte erklären? Ich sage, ja, kann ich eigentlich auch nicht.
Das Blöde ist, wenn der nur dumm daherreden würde, wäre es das eine. Das hat aber Konsequenzen, weil irgendwelche Leute unterhalb in der Futterkette oder in der Food Chain, die setzen das dann um, was der da oben gesagt hat, wie zum Beispiel der da mit seinen Mickey-Maus-Hörern. Der da in irgendeinem Panzer sitzt und sagt, da vorne, da wollen wir hin. Ja, genau, da steht der Russe. Also es geht um Pistorius und es geht um die Zeitenwende, die hier ausgerufen worden ist. Weil, was hat er gesagt? Wir machen aus Deutschland die größte stehende Armee, die es gibt. Und zwar in ganz Europa. Und das ist ein ziemlich ambitioniertes Unterfangen, wenn man denkt, wie viel Panzer die Polen mittlerweile haben. Wenn man jetzt die Türkei auch noch zu Europa zählt, dann müssen wir aber ganz schön aufrüsten. Was vielleicht auch erklärt, warum Rheinmetall 50.000 Leute eingestellt hat oder einstellen wird.
Ja, also klar. Also gut, der Punkt ist einfach, wie gesagt, es gab schon mal jemanden, der aus Deutschland die größte Armee Europas machen wollte, also gab schon mehrere. Und das ist, war eigentlich
selten,
nie eine gute Idee.
Selten gut ausgegangen.
Ja, das also ne, bei keinem der beiden, die es versucht haben, war das eine gute Idee. Und jetzt machen sie es wieder. Also, die Russen haben ganz viel Déjà-vu. Mhm. Die Russen haben richtig viel Déjà-vu. Und ich meine, man kann ja sonst nicht viel dazu sagen, weil diese Militärstrategie ist ja geheim. Ich habe diesen Prospekt da angeguckt, die 40 Seiten, Presseerklärung. Das ist ja alles nur Phrasen und hohle Worte. Die interessanten Sachen sind ja geheim. Aber für die Russen ist das die echte Zeitenwende. Ne, weil die sagen, okay, also wieder da, wo wir schon mal waren.
Oh, und ganz toll vorne. Ich habe gerade dieses Prospekt aufgeschlagen. Eine F-35 vorne dran, ein tolles U-Boot. Was haben wir noch? Ein Panzer. Das dürfte der neueste Leo sein. Der ist ja so zeitgemäß, gell?
Ja, braucht man.
Bundesministerium der Verteidigung. Militärstrategie und Plan für die Streitkräfte, Verantwortung für Europa. Vorliegende Dokument ist der öffentlich zugängliche Teil der ersten Militärstrategie der Bundeswehr. April 26. Sein bla bla bla, Inhaltsverzeichnis, Zweck der Militärstrategie, Bedrohungsumfeld, Kriegsbild. Was ist bei Kriegsbild 14? Das interessiert mich jetzt. Zweck der Militärstrategie. Relevante globale technologische gesellschaftliche Trends auf, mit immer schnelleren disruptiven. Wo steht Russland? Kann ich das irgendwo?
Siebzehnmal.
Ich will wissen, ob ich da irgendwo Russland finden kann.
Robert, gib's einfach in die oben ist die Suchfunktion, gib mal Russland ein.
Ja, habe ich schon, ja. Das vorliegende Dokument macht es ganz klar. In Europa bleibt Russland absehbar die größte Bedrohung für unsere Sicherheit. Es bereitet sich durch seine Aufrüstung auf eine militärische Auseinandersetzung mit der NATO vor und sieht den Einsatz militärischer Gewalt als legitimes Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine richtet sich gegen die europäische und globale Friedensordnung. Dabei setzt Russland gezielt auch auf hybride Mittel, bla bla bla. Okay.
Ja, und Gott sei Dank hat der Westen noch nie militärische Mittel eingesetzt. Nicht in Libyen, nicht im Irak, nicht in. Ne? Der Westen hat ja nie militärische Mittel eingesetzt zur Durchsetzung seiner Ambitionen. Das machen ja nur die Russen. Also, es ist alles nur noch der Hammer. Übrigens, ich will an was erinnern. Ich gucke gerade nach. Moment, zack, ich muss mal gucken. Genau, da habe ich es. Hier, ich schicke dir meinen Link. Warte mal, wo bist du?
Yes, ich höre dich.
Schick dir mal einen
Jetzt wird
Link.
halt nichts mit deinem Flieger, Thomas.
Doch, das müssen wir abbrechen. So, ich habe dir den Link geschickt.
Yes, habe ich schon. Und was ist das? Was sehen wir jetzt
Guck dir mal
gleich?
das Titelbild an.
Moment.
Lies das mal vor.
Einsetzen und öffnen. Noch kurz. Na komm, mach doch. Hier so. Das ist jetzt Hitlers Denkschrift, oder meinst du das?
Ja, lies mal das Titelbild vor.
Wo Denkschrift? In dieser Schrift,
Ja,
oder? Okay, pass auf.
machen wir.
Denkschrift. Die Sowjetunion bereitet einen Überfall auf Europa vor. Die deutsche Armee muss in 4 Jahren einsatzfähig sein. Die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahren kriegsfähig sein. Persönlich überreicht auf dem Obersalzberg. 2. September 1936. Aber du willst jetzt das nicht miteinander vergleichen, oder? Also würdest du nie eine historische Parallele ziehen. Nein, das würdest du nicht tun, ne?
Nö, kann ja jeder selbst überlegen. Es ist genau das gleiche Spiel. Die Russen wollen überfallen und zwar in 4 Jahren. Du musst, es ist das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich.
Und die jungen Leute haben gar keine Ahnung. Ich habe gerade bei dem Prospekt da runtergerollt, wo die jungen Rekruten da hier vereidigt werden. Auf der linken Seite sehen wir einen Flieger, Dienstgrad Flieger, also Schulterglatze. Rechts sehen wir eine Offiziersanwärterin, erkennbar an der silbernen Schnur hier. Flieger OA und hinten dann Oberfeldwebel vom Wachbataillon. Jawohl, stramm stehen sie da. Ab, stramm ins Maschinengewehrfeuer. Mein Gott. Kann man sich alles gar nicht ausdenken, wirklich.
Aber passiert.
Passiert tatsächlich, ja. Dann, ja, ich will jetzt gar keine Überleitung machen. Nächster Artikel. Warum hat Russland den deutschen Botschafter einbestellt? Von wo den Botschafter? Von
Deutschland, den deutschen
Deutschland.
Boden. Also das hat war wieder eine kurze Meldung, da haben sich wieder aufgeregt, die bösen Russen bestellen den Botschafter ein, was ist denn los? Es ging um Folgendes. Das haben die deutschen Medien alles nicht berichtet, worum es ging. Also nur so, die Russen machen das, wir wissen gar nicht warum und die Russen sind doof. Es ging um Folgendes. Ein Herr Kiesewetter, den Namen hast du schon mal gehört, war in
Roderich,
Kiew.
gell? Roderich.
Ja, der war in Kiew. Und der hat in Kiew sich getroffen mit Organisationen. Wir haben das oft genug gehabt, darum das Titelbild von dem Artikel. Der hat sich in Russland, in Kiew mit Organisationen getroffen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Russland als Staat zu zerschlagen. und hat ihnen erzählt, wie toll er sie findet. Ich meine, die Organisationen haben wir oft genug gehabt, die werden bezahlt von der EU, von der Bundesregierung, von den USA. Das ist ja ein Projekt, nennt sich Dekolonisierung Russlands, nach dem Motto, die Russen unterdrücken alle und deshalb muss man Russland als Staat zerschlagen. Wird mit viel Geld gefördert. Und der Kiesewetter hat sich mit denen in Kiew getroffen und denen erzählt, wie toll sie sind. Da haben die Russen den Botschafter einbestellt und gesagt, mal, Jungs, ihr habt da so einen hochrangigen Politiker, der fördert Terrorismus, weil einen Staat zerschlagen wollen, ist nun mal Terror. So, also es ist jetzt irgendwie blöd. Aber das haben die Deutschen nicht berichtet. Diese ganze Geschichte ist ja Verschwörungstheorie und russische Propaganda, dass der Westen Russland als Staat zerschlagen will oder dass der Westen Russland einkreist. Das ist ja alles böse. Die Russen sind ja alle Paranoia. Und nun sitzt der Kiesewetter in Kiew, da gibt es ja ein Video von, haben die freundlichen Leute veröffentlicht, leider nur auf Russisch, wo der Kiesewetter das alles ganz toll findet. So. Kurz und knapp, aber das ist, ne, so, das, aber das, in Deutschland hörst du es nicht. In Deutschland, die Russen haben die Botschaft eingestellt, geht doch nicht.
Hilf mir mal, die Karte zu verstehen, also die Aufteilung in verschiedene Einflusssphären, das
Nein, das
große.
sind Länder. Offiziell, das ist auf deren Seite. Sie wollen Russland als Staat zerschlagen und wollen diese ganzen 41 Kleinstaaten draus machen.
Genau, jetzt wollte ich gerade nach dem grünen Land fragen, nach diesem Teil, da, weil Amerika da offensichtlich ein großes Stück abschneiden möchte. What? Was ist
Das
das?
ist Zentralsibirien.
Und da gibt es viel Öl, oder? Was
Kann
ist
man
das?
davon ausgehen, klar.
Also es. Das größte Stück vom Kuchen wieder,
Und
oder?
die wenigsten Menschen, dass wenn Russland zerfallen würde, was ja ich wirklich nicht hoffe, wäre das perfekt zu kontrollieren. Riesengebiet, kaum Menschen,
Kannst du alles machen.
da kommst du mit vier NGOs und hast den Laden im Griff.
Ja, und Umweltbedingungen null. Du kannst machen, was du willst. Du kannst alles ausbeuten, ja.
Ja. Platz ohne Ende, Wälder, Holz, Öl, alles, was du brauchst. Also, wurscht. Das ist kurz und knapp, das ist die Geschichte von diesem Artikel. Den habe ich einfach geschrieben, weil, ne, du findest in Deutschland nicht die Informationen, warum es ging.
Okay, dann schauen wir doch mal, warum die Russen wieder mal so böse sind und warum sie uns denn das Öl und den Sprit abstellen wollen, weil ab 1. Mai lese ich gerade, gibt es kein Öl mehr durch die kasachische Druzhba-Pipeline.
Nee, nicht alles durcheinander schmeißen. Es ist die russische Druzhba-Pipeline. Aber es
Okay.
ist kasachisches Öl.
Kasachisches Öl, Russland, alles das gleiche, Öl ist Öl.
Ja, das ist genau. Nee, das ist überhaupt nicht das
1.
Gleiche.
Mai
Das ist,
ist das Stichwort. Das ist
ja,
jetzt
das, der Punkt ist
morgen.
folgender.
Also
Ja.
heute, wenn die Sendung kommt, ist heute. Ja, so.
Ja, also der Punkt ist folgender. Die Druzhba-Pipeline kennen wir. Die hat ja Schlagzeilen gemacht wegen Ungarn und Slowakei. Weil Kiew da abgeschnitten hat. Jetzt muss man wissen, die Druzhba-Pipeline kommt aus Russland, führt durch Weißrussland und gabelt sich in Nord- und Südstrang. Slowakei und Ungarn hingen am Südstrang, den hat Kiew abgeschnitten, der geht durch die Ukraine. Und der Nordstrang geht durch bis Deutschland. Also Weißrussland, Polen, Deutschland. Da ging ja früher das russische Öl für Schwedt auch durch. Dann hat ja Scholz hier gesagt, nee, russisches Öl ist doof, das brauchen wir nicht mehr. Und dann haben sie angefangen, kasachisches Öl zu machen. Also die Kasachen ihr Öl ins russische Pipeline-System und das kasachische Öl nach Schwedt. So. Und nun haben die Russen gesagt, das geht nicht mehr. Das finden die Russen jetzt doof. Hat in Deutschland erstaunlich wenig Schlagzeilen gemacht, finde ich eigentlich interessant, weil das bedeutet, das ist bedeutende Menge. Wenn das nicht mehr käme, dieses Öl, dann hätte Schwedt ein Problem. Wenn Schwedt ein Problem hat, hat ganz Ostdeutschland ein Problem. Weil Schwedt versorgt Berlin, Brandenburg, Ostdeutschland mit Benzin, Diesel, Kerosin und allem, was dann auch aus der Raffinerie kommt. Ist erstaunlich wenig Meldung in Deutschland, weil so Randmeldung. Ja, es ist Zeit der Energiekrise, das will man anscheinend dann nicht an die große Glocke hängen. Die Bundesregierung hat gesagt, das wäre alles gar nicht so schlimm, weil wir können da Öl per Tanker holen.
Ja,
Ja, das ist ein super Plan.
zurzeit sehr, sehr geiler Plan, ja.
Ja, gibt ja auch so viel Öl auf dem Markt. Man
Ja.
kann ja überall, wo alle wollen Öl loswerden. So, und nun kommt Folgendes. So haben die Russen gesagt, nee, wir schneiden euch Deutsche nicht vom kasachischen Öl ab und Kasachstan ist ja auch unser Freund, aber über die Pipeline geht es nicht mehr. Ihr könnt das jetzt doch mit Tankern holen. Und zwar entweder in Novorossiysk oder in Ust-Luga. Jetzt muss ich das erklären. Novorossiysk ist ein russischer Hafen im Schwarzen Meer. Da geht das kasachische Öl ohnehin schon hin. Und das geht dann nach Europa. Das ist ein Hafen, wir haben das immer wieder Schlagzeilen gehabt. Die Ukraine bombardiert diesen Hafen mit Drohnen und beschießt Tanker am Schwarzen Meer mit Drohnen, die dieses Öl holen. Das ist nicht mal russisches Öl. Und das ganze Konsortium, das Caspian Pipeline Konsortium, das ist auch nicht mal russisch. Das ist Kasachstan und westliche Konzerne. Trotzdem schießt Kiew da drauf und der Westen so, wir haben es nicht gesehen. Ja? Und dann sagen die Russen, ja, da können wir jetzt auch das Öl für Deutschland hinschicken. Könnt ihr da abholen? Und dann müsste Deutschland, wenn es jetzt nicht Versorgungsengpässe haben will, eigentlich bei Kiew anrufen und sagen, hör mal auf, da drauf zu schießen.
Passiert
Ob das
nicht.
passiert, weiß ich nicht. Und das gleiche gilt für den Hafen Ust-Luga. Ust-Luga ist der Hafen hier bei Petersburg. Da hat Russland auch gesagt, da könnte es Öl auch abholen, das kasachische. Aber dieser Hafen, wir hatten das oft genug, wird ja von der Ukraine beschossen mit Drohnen, die vorher über Polen, das Baltikum oder auch Finnland fliegen und dann Petersburg bombardieren. Also, ne, das ist ja schon Kriegsbeteiligung der NATO, dass sie ihre Lufträume dafür freigegeben haben. Und die beschießen genau diesen Hafen Ust-Luga. Und jetzt sagen die Russen, über die Pipeline gibt es nicht mehr. Ihr könnt also über die beiden Häfen, könnt ihr das Öl gerne ins Kasachische abholen, wenn ihr wollt. Jetzt müssen die Deutschen überlegen, ob ihnen das so wichtig ist, dass sie die Kiew sagen, hört auch darauf zu schießen.
Ja, dann
Wir können ja Wetten abschließen, ob Merz das macht.
wahrscheinlich nicht. Und
Aber wie gesagt, das ja, ist so ein kleiner Trick am Rande.
auch wenn es hier so im Anklang immer eine leicht humoreske Veranstaltung ist, was wir hier machen, es ist alles andere als lustig, vor allem nicht unser Rausschmeißerartikel, dass eben diese ganzen Maßnahmen in Russland irgendwann zu einem ganz klaren Meinungsbild führen. Ich sage es in einem Satz, die Russen haben die Faxen dicke langsam. Und auch das haben wir
Sowas
schon
von.
mehrfach jetzt gesprochen, dass irgendwann in der nahen Zukunft, wenn diese Provokationen und Maßnahmen von der EU weitergehen, dass wir eine gleiche Situation haben wie am 22. Februar, 24. Februar,
24.
24. Februar 22, wo du noch einen Tag vorher gesagt hast, jetzt ist alles gut, jetzt sind die Republiken anerkannt, jetzt ist durch, jetzt ist alles durch. Und
Hatte ich gehofft, ja, hatte ich
am nächsten
gehofft.
Tag ruft mich der Frank an und sagt, du, ich weiß nicht, ob es der Thomas schon mitgekriegt hat, das ist genau das Gegenteil passiert von dem, was er gestern gesagt hat. Schau mal Nachrichten bitte. Und ich mache die Nachrichten auf und denke mir, oh. Und genauso wird es wahrscheinlich auch passieren, wenn dann plötzlich eine Meldung kommt, Taurusfabrik gerade eben kabumm. Man weiß noch
Kaputt.
nicht genau, was passiert ist, aber wir gehen von einem russischen Raketenangriff aus. Oder Airbus, Euro, keine Ahnung,
Oder
irgendein
die
Krauss
Adresse in
Maffei.
Mün oder die Adresse in München, wo die ukrainische Firma Airlogix Drohnen produziert.
Es gibt großen Sachschaden, über Personenschäden ist noch nichts bekannt, aber wir gehen von einem
Aber es
illegalen
braucht Kräfte.
Angriffskrieg Russlands aus.
Ja.
Deutschland,
Also
Kanzler Merz spricht in 2 Minuten zum Volk. Pistorius hat schon Generalmobilmachung in den Mund genommen, das Wort. So ungefähr, weißt du so.
so ungefähr, ja. Also wie auch immer, jedenfalls in Russland, die Leute haben wirklich, also das ist jetzt zum Beispiel, muss man einfach lesen den Artikel. Ich habe übersetzt einen Artikel aus dem großen russischen Portal. Die haben berichtet über eine Konferenz, wo der ehemalige russische Generalstabschef furchtbar ausgetickt ist und gesagt hat, was soll der Scheiß, warum kämpfen wir nicht? Das ist, ne, also die Stimmen in Russland, die sagen, das geht so nicht weiter, wir können uns das von den Europäern nicht mehr bieten lassen. Stichwort Blockade der Ostsee, Stichwort Kapern von Tankern mit russischem Öl, Stichwort ukrainische Drohnen, die über NATO-Gebiet greifen Russland an, Stichwort ukrainische Firmen produzieren ihre Waffen jetzt in Europa, weil sie dann sicher sind vor russischen Angriffen, Stichwort und so weiter, also ne, vieles. So, Kaliningrad hatten wir auch schon heute. All diese Geschichten und die Russen sagen, wir haben es satt. Immer mehr Russen, gerade auch medial, sagen, da muss man jetzt mal zurückhauen. Hilft nicht. Also
Und
das ist eigentlich
dann
die ganze
geht's richtig
Aussage, den
los.
Artikel.
Und dann geht's richtig los, ne?
Dann ist nicht mehr lustig.
Das wird dann auch nicht besser für Russland.
Ja, Moment. Besser nicht. Nochmal. Die NATO schießt schon auf Russland. Ich wohne in Petersburg. Hier sind alle Raffinerien im Umkreis sind getroffen worden inzwischen.
Ich sage ja nur.
Und das ist alles mit Beteiligung der NATO.
wenn ich weiß,
jetzt Russland kommt gleich wieder dein... Russland ist doch nicht Jesus, der sagt, ich hätte auch die linke Backe hin, irgendwann ist Schluss.
Dein Rumpelstilzchen-Gen kommt jetzt gleich wieder durch. Wenn die 22 das nicht gemacht hätten, dann hätten wir jetzt eine andere Situation. Wenn Russland 22 nicht in die Ukraine gefahren wäre, wäre es.
Sie hätten keine bessere. Weil dann hätten wir die Ukraine in der NATO, amerikanische Atomwaffen 200 Kilometer vor dem ehemaligen Stalingrad und 800 Kilometer von Moskau. Und erinnere dich an die Kuba-Krise, das ist keine gute Idee, Atomwaffen so dicht unter die Nase des anderen zu stellen.
Ich weiß.
Und deshalb hat Russland in der Ukraine ja eingegriffen, um das zu verhindern.
Jetzt aber auch viele hunderttausend Tote seitdem, oder?
Ja, wenn der Westen, was wollte und will Russland? Eine neutrale Ukraine. So, mehr nicht. Das war immer das, was Russland wollte und bis heute will. Die Ukraine soll neutral bleiben. Der Westen wollte sie in die NATO ziehen. Das Ergebnis sehen wir.
Mir ist die Argumentation und die Logik der Russen schon klar, weil das Bild haben wir ja vorhin gerade gesehen mit der Karte. Wenn die nicht dagegen anstinken, dann wird das Land aufgeschnitten wie ein Käse und verteilt. Und Russland ja. Ade, weißt du so. Das wird dann
das
nicht
ist,
besser.
Das ist der Plan. Ja. Das ist offiziell. Das sind offizielle Geschichten. Allein die Bundesregierung und die EU, ich habe da mal einen Artikel gemacht, was die alles für Projekte finanzieren, die genau das wollen.
Und ich glaube, es gibt noch genügend lebende Russen, die mitgekriegt haben, was in den 90er Jahren passiert ist. Wie sich das anfühlt, wenn plötzlich der Staat sich auflöst. Ja, wie
und Putin. Vor allem, du darfst ja eins nicht vergessen, Auflösung der Sowjetunion. Es gibt keine ehemalige Sowjetrepublik, in der der Lebensstandard besser ist als in Russland. Die sind alle, das ist alles schlechter. Mhm. Die kommen alle, die ganzen Asiaten, die kommen hierher als Gastarbeiter. Ja, die Kasachen, Kirgisen, wie sie alle heißen. Usbeken. Sie alle kommen nach Russland als Gastarbeiter, weil es bei denen scheiße ist. Mhm. So viel zum Thema, war eine tolle Idee, die Sowjetunion aufzulösen. Jetzt aus Frage des Lebensstandards.
Ja,
Also von daher, das ist und darum, ja, gut, ist nicht schön, wir sind da, wo wir sind. Mal gucken, wie es weitergeht.
Also, jetzt hast du noch eine Minute Zeit für ein letztes Statement. Ich glaube, das war's schon, oder?
Das war's. Ich rauche jetzt einen Euro auf ein Taxi, weil ich muss zum Flugplatz.
Okay, alles klar. Thomas, dann halte ich nicht länger auf. Ich will dich nicht länger aufhalten. Bis nächste Woche. Und ich hoffe, dass...
Ja. Nächste Woche. Ja, nächste Woche.
Wir werden sehen. Besprechen wir noch.
Nee, nächste Woche ist gut. Ich freue mich gerade, weil hier sind jetzt Mai-Feiertage. Wir haben den 1. Mai als Feiertag und den 9. Mai als Tag des Sieges.
Genau, da müssen wir auch berichten.
Und nächste Woche ist, die Russen arbeiten eigentlich nächste Woche. Nächste Woche ist hier alles so zwischen den Feiertagen. Es wird eine völlig, völlig, völlig ruhige Woche.
Pack der Bordkarte ab zum Flieger. Danke fürs Zuschauen. Wir sind Bordkarte raus.
Ist im Handy.
Wir sind raus und bis nächste Woche und alles Gute. Ciao. Tschüss.
Tschüssi.